Der FC Bayern kann wieder gewinnen gegen Lazio Rom unter der Woche und jetzt gegen Mainz 05 und das gleich schon mit 8:1. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen im Rasenfunk und natürlich auch über die vorentscheidenden Spiele jetzt im Kampf um die Europapokalteilnahme um Leverkusen-Laus. Alle Partien werden besprochen mit Charlotte Bruch vom Tagesspiegel und Miriam Scheel. Sie war früher Spielerin bei Frankfurt und Hoffenheim und ihr kennt sie sicherlich auch schon aus dem Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wer lässt sich nicht provozieren? Der Rasenfunk und ganz sicherlich nicht Charlotte Bruch. Charlotte, schön, dass du da bist. Was sagst du? Bayern jetzt wieder on track nach diesen 2 Siegen nacheinander.
Ja, moin. Ja, 2 sehr gute Spiele auf jeden Fall. Scheint so, als ob sie back on track wären. Vielleicht ist der Druck jetzt ein bisschen raus, weil Thomas Tuchel da die Entscheidung gefallen ist. Man weiß es nicht. Im Meisterschaftskampf muss man mal sehen. Leverkusen lässt sich ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Aber es sind jetzt auf jeden Fall 2 gute Spiele gewesen, die ja erstmal positiv stimmen, würde ich sagen.
Miriam, was denkst du?
Ja, ich denke, das war recht eindeutig, dass das 2 gute Spiele der Bayern waren. Ob es das jetzt war, dass sie wieder komplett on track sind, ist die andere Frage. Und die nächste Frage ist dann auch, ob es überhaupt noch einen Grund gibt, wieder on track zu sein.
Was ist eigentlich also, der Track, ist die nächste Frage, ja.
Also ich meine, in der Bundesliga sind wir uns, glaube ich, eigentlich alle einig, dass es da kaum noch was zu gewinnen gibt für die Bayern. Dass sie keinen Champions-League-Platz erreichen würden oder ähnliches, hat, glaube ich, sowieso niemand geglaubt. Deswegen ist es da, glaube ich, relativ durch. Das heißt, am Ende müssen sie hoffen, dass sie jetzt in der Champions-League ganz weit kommen, weil mehr zu holen gibt's nicht mehr. Insofern, ja, es waren gute Spiele und jetzt mal sehen, wie sich's in der Champions-League weiterentwickelt.
Also mir fehlt hier komplett die Euphorie, aber gut, dafür seid ihr wahrscheinlich weit genug weg von München. Das hat auch da seine Vorteile. Nee, hier ist die Euphorie auch nicht so groß, aber ich war unter anderem beim Spiel gegen Rom und da hast du schon gemerkt, der Mixzorn bei eigentlich allen Spielern, die vorbeigekommen sind, Thomas Müller, Joshua Kimmich, auch Matthijs de Ligt, die waren einfach nur so krass erleichtert, auch Manuel Neuer. Bei dem sieht man es immer am wenigsten, weil er hat ein Pokerface, auch wenn er mit den JournalistInnen spricht. Aber die waren einfach nur so froh, dass sie das irgendwie geschafft haben gegen Lazio, nicht irgendwie das 0-1 kassiert haben durch Immobile und dann durchgekommen sind. Und im Grunde haben sie es genau gesagt wie ihr, haben gesagt, naja, jetzt warten wir halt mal auf die Auslosung. Und ja, auch in der Liga wollen wir alle Spiele gewinnen. Aber im Grunde war das auch schon sehr eindeutig. Naja, jetzt schauen wir mal, was in der Champions League noch geht. Aber dann lasst uns doch mal über das Spiel vorm Wochenende sprechen, weil das war ja durchaus bemerkenswert aufgrund seiner Höhe. Wir gehen heute die Spiele des Spieltags, liebe Hörerinnen und Hörer, so grob nach Anzahl der geschossenen Tore durch. Nicht immer klappt es ganz genau. Wo müsst ihr rausfinden? Und da müssen wir eben mit diesem Spiel beginnen, denn am Ende steht ein 8:1 gegen Mainz 05 und das, obwohl Mainz gar nicht so schlecht mitspielt. Kurz zum Spielfilm. Nach einer Ecke kontert Bayern über Neuer, Musiala legt auf Kane, der schiebt zum 1:0 ein. Dann führt Kimmich einen Freistoß schnell aus, Kane köpft an den Pfosten, Goretzka trifft mit dem Knie zum 2:0. Ein Strafstoß wird vom VAR zurückgenommen, den hätte es für Bayern gegeben. Kurz danach zimmert Amiri einen Freistoß mit 115 km/h in den Winkel und Gruda vergibt die sehr gute Chance aus 2:2. Stattdessen schlägt Goretzka einen Zauberpass auf Kane, der das 3:1 macht. Kurz nach der Halbzeit kann dann Müller nach Vorlage von Musiala das 4:1 erzielen. Musiala macht dann nach Vorarbeit von Kane das 5:1. Goretzka spielt nochmal denselben Zauberpass, den Gnabry per Hacke im Sprung zum 6:1 verwandelt. Kane macht noch sein drittes Tor, diesmal dann mit dem Kopf nach einer Ecke und Kopfball von Dier, so ist es richtig. Zentner pariert erstmal und dann köpft Kane rein. Und am Schluss köpft dann Goretzka in der Nachspielzeit noch das 8:1. Und wir haben eben, Miriam, dieses krasse Ergebnis, das aber eben ein bisschen drüber hinwegtäuschen kann, dass Mainz zumindest in einer Hälfte, nämlich in der ersten, ziemlich nah dran war. Kannst du erklären, warum das dann so ins Rutschen gekommen ist beim 1:05?
Ich glaube, da sind wir einfach wieder bei individueller Qualität. So einfach ist es, glaube ich, manchmal bei den Bayern zu erklären. Und das ist, glaube ich, schon das Mainzer Problem während dieser Saison in oder über große Strecken dieser Saison. Immer wenn ich die Mainzer sehe, habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich ganz gut spielen und trotzdem stehen sie halt da, wo sie stehen. Und auch diverse Rasenfunk-Folgen, die ich schon gehört habe, wurde das auch eigentlich immer so zusammengefasst. Aber am Ende, wenn ich jetzt ein Phrasenschwein hätte, müsste ich was reinschmeißen. Bleibt Fußball halt leider ein Ergebnissport. Und wenn du am Ende deine Punkte nicht holst, holst du sie nicht. Und ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast, die Bayern wollten einfach diesen Befreiungsschlag. Und wenn dann der Bayern-Zug einmal rollt, dann wird es halt einfach schwierig. Und ich glaube, da gibt es noch mehr Mannschaften in der Liga, die, wenn die Bayern mal richtig loslegen, unter die Räder geraten würden. Und ich glaube, anhand dessen, was du eben gesagt hast, ist man eigentlich fast schon bei den Spieltags-Awards, wenn man an den MVP denkt, so oft wie du ein paar Namen genannt hast, eben bei den Toren. Also ich glaube, so oft wie Goretzka, Kane und Musiala gefallen sind, sind das schon mal drei Kandidaten, die man, glaube ich, da auf der Liste haben muss. Ja, Mainz hat es nicht schlecht gemacht, hat sich ein paar Chancen auch erarbeitet. Auch der Schuss von Gruda, den ich insgesamt nicht schlecht fand in den Szenen, die er hatte. Ja, ist dann halt bitter, dass es so hoch ausfällt. Aber das hat Bayern ja nicht das erste Mal gemacht diese Saison.
Aber findest du, Mainz 05 hat vielleicht dann ein bisschen zu mutig nach vorne gespielt? Also das Problem war ja auch der Zeitpunkt der Tore, den kann man, glaube ich, nicht komplett rausnehmen. Also du vergibst die Chance aufs 2:2 und kassierst in der 6. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es gab eine lange Nachspielzeit, weil Josh Gilavogi ausgewechselt werden musste. Der war übrigens kurz bewusstlos. Gute Besserung an der Stelle. Auch sehr guter Umgang mit Kopfverletzungen in diesem Zusammenhang. Also ganz kurz vor der Halbzeit fällt das 3:1 und im Grunde mit Wiederanpfiff, nämlich in der 47. Minute das 4:1. Ab dann war ja klar, okay, also jetzt wird das schwierig, selbst einen Punkt mitzunehmen, eigentlich total unrealistisch. Und trotzdem hat Mainz 05 bei jedem Ballgewinn sind drei Leute nach vorne gerannt. Sie haben weiter versucht, alles irgendwie auch spielerisch zu lösen und sind da halt auch in Konter gelaufen. Also diese eine Vorlage zum Beispiel von Kane auf Musiala, die er natürlich wirklich perfekt spielt. Er hat später gesagt, Son hätte immer genau diesen Lauf gemacht und das hätte er Musiala halt im Training mal gesagt. Jetzt macht er anscheinend auch diesen Lauf. Das ist natürlich super, aber das ist ja quasi eine Umschaltsituation, in die Mainz reingelaufen ist. Also war man da vielleicht auch ein bisschen zu forsch?
Ja, rückblickend kann man das bestimmt so zusammenfassen. Wenn sie das 2:2 machen, sagt man, oh cool, dass sie sich das zutrauen. Das ist natürlich immer von hinten, also rückblickend betrachtet, dann, ich sag mal, einfach zu sagen, die Mainzer haben sich ja in den letzten Jahren gegen Bayern eigentlich immer ganz gut geschlagen und auch immer, indem sie versucht haben mitzuspielen und sich nicht hinten reingestellt haben. Dementsprechend finde ich das schon okay, das zu probieren und das ist, glaube ich, sowieso ein Bonusspiel, wenn du es so willst, gegen die ersten zwei, drei Mannschaften, gerade für die, die da hinten stehen. Und am Ende bringt es dir auch halt nichts mehr, vielleicht dann auf den Punkt zu gehen. Also vielleicht musst du dann halt auch wirklich sagen, wir wollen jetzt, wenn wir hier was mitnehmen, wollen wir die drei Punkte mitnehmen und dann halt einfach nach vorne mitspielen. Ich finde, insgesamt kann man ihnen das nicht vorwerfen, dass sie zumindest versuchen, sich nicht nur hinten reinzustellen.
Ich meine, das mit dem Gutaussehen stimmt aber halt vor allem für die Heimspiele, muss man sagen. Also auswärts hat man jetzt schon ganz schön viele Rutschen bekommen. Also mehrmals 6 Gegentore gefangen, jetzt sogar 8. Bayern hat jetzt ja auch schon zum zweiten Mal 8 Tore in einem Spiel gemacht. Wie absurd das eigentlich ist. 73 Treffer, Harry Kane jetzt bei 30 nach 25 Spielen. Würden wir alle ganz anders drüber reden, wenn es Leverkusen nicht gäbe. Aber ist eben so, dass es Leverkusen gibt. Kann man ja auch nichts dran ändern. Aber was würdest du denn dann sagen, war bei den Bayern noch besser als jetzt zuletzt? Ist es dann wirklich nur die individuelle Qualität oder hast du auch Muster erkannt, die sich verbessert haben?
Also ich fand, dass ein paar gute Laufwege gerade auch hinter die Kette dabei waren, wo dann auch gute Bälle reingespielt wurden. Aber ich glaube sowieso, wenn du dann nach 20 Minuten mit 2:0 führst und dann läuft's eh so ein bisschen von alleine irgendwann. Deswegen, und ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, der eine Ball von Kane beispielsweise, das ist halt einfach Qualität, die du dann hast. Und das ist dann vielleicht auch Qualität, die auf der anderen Seite fehlt.
Ja, guter Punkt. Und jetzt ist mir nämlich gerade auch eingefallen, was ich natürlich vergessen habe anzumoderieren. Wir hatten das große Pech, dass du leider dieses Spiel nicht über 90 Minuten nachschauen konntest, weil Y-Scout eine technische Panne hatte. Es tut mir leid, sorry, und ich frage dich nach Mustern. Wie sollst du das dir aus den Highlights zusammen erzählen? Also deswegen fülle ich das dann jetzt mal ein bisschen auf, weil ich konnte das Spiel über 90 Minuten sehen. Sorry, das habe ich einfach vergessen, hätte ich mir noch aufschreiben sollen. also so allzu viele Muster gibt's nicht. Es gibt halt quasi so Harry Kane, der gewisse Pässe einfach blind spielt. Du hattest Goretzka, der den besseren Kimmich eigentlich gespielt hat, weil er genauso diese Chip-Pässe mit drin hat, vor beiden Toren. Er hat auch sehr, sehr gute Verlagerungen gespielt. Ganz oft war Muster, dass sie über links aufgebaut haben und auf rechts verlagert haben. Und Sané und Kimmich, die haben mit Kassi und Mbene schon in der ersten Hälfte gemacht, was sie wollten. Das war eindeutig der stärkere Flügel der Bayern. Vielleicht auch, weil es ganz gut auf eine Schwäche in dem Sinne, also hat eine individuelle Unterlegenheit von Mainz gepasst hat. Und das war ganz oft, hat Goretzka diesen Pass gespielt, Musiala hat diese Verlagerung gespielt und Kane hat diese Verlagerung auch gespielt. Also das war in der ersten Hälfte klares Muster, über links aufbauen und dann auf rechts verlagern. Und dann hast du dann 2 gegen 2 und das haben sie dann immer wieder unterschiedlich ausgespielt und das hat es auch so schwer gemacht. Also mal haben sie es so ausgespielt, dass dann Kimmich Sané an die Grundlinie geschickt hat, mal war es so, dass Sané Kimmich an die Grundlinie geschickt hat, mal war es so, dass Kimmich nach innen gezogen ist und sie es über den Dritten gespielt haben, der entgegengekommen ist und sie dann quasi Sané mitgenommen haben. Also das war sehr variabel, das hat echt gut funktioniert und war dann auch für Mainz 05 nicht zu verteidigen. Und ansonsten hat man noch gesehen, dass immer wenn es brenzlig würde im Spielaufbau, dann ist Goretzka jetzt so die neue Notfalllösung. Das haben sie gegen Lazio so gemacht. Gegen Lazio haben sie aus Dreierkette aufgebaut und Goretzka war quasi der linke Innenverteidiger und hat dann versucht, Pavlovic mitzunehmen. Der war jetzt natürlich gegen Mainz gesperrt und Pavlovic hat dann sehr, sehr gut den Ball verteilt und das war so ganz selten gegen Mainz auch zu sehen, weil Mainz hat ja sehr hoch gepresst, vor allem in der ersten Hälfte und wenn sie dann mit 3 angelaufen wurden, dann hat sich Goretzka oft zurückfallen lassen und das ist eigentlich genauso gut gemacht wie gegen Rom, obwohl er diesmal mehr Druck gegen sich hatte. Und der Rest war aber tatsächlich, ja, sie waren halt sehr gut. Also, und du siehst, Kimmich wird immer wärmer wieder mit seiner Rechtsverteidigerposition. Hat er auch gesagt in mehreren Interviews, dass er sich da sehr gut dran gewöhnt. Und die Doppel-6 Goretzka-Leimer, obwohl sie gepresst wurden, hatten Passquoten von 93% und 95%. Also, es war einfach, es gab wenige Fehler im Spiel der Bayern. Und dann gewinnen sie halt in der Regel die Spiele noch. So muss man es sagen. Ist dir noch was aufgefallen? Hast du noch was auf deinem Zettel, was du noch loswerden möchtest?
Nee, eigentlich ist es genau das, was du vorhin auch bei den Toren durchgegangen bist. Ich habe mir auch die Chipbälle von Goretzka aufgeschrieben und musste auch ein bisschen lachen, weil die mich auch ein bisschen an das erinnert haben, was Kimmich sonst immer gespielt hat. Aber ich finde, es wirkt bei Goretzka jetzt mittlerweile ein bisschen so, als wäre es klarer, welche Aufgabe er bei den Bayern hat. Ich finde, das hat eine ganze Weile oft so gewirkt, dass Goretzka gar nicht so genau weiß, welche Rolle er da spielen soll. Und jetzt allmählich kommt er vielleicht ein bisschen dahin, dass er weiß, welche Rolle er dort zu spielen hat. Vielleicht liegt es daran, dass Kimmich da nicht mehr spielt und Kimmich ja irgendwie manchmal, wenn es nicht läuft, dann mit seiner krassen Motivation das Gefühl hat, er muss jetzt alle Positionen irgendwie da einnehmen und versuchen, alles selbst zu lösen. War das vielleicht für den, der daneben spielt, manchmal ein bisschen schwierig, dann zu wissen, was ist denn jetzt seine Rolle, wenn Kimmich versucht, dann irgendwie alles zu lösen. Und vielleicht tut es Goretzka jetzt ganz gut, dass er da einfach eine klare Position hat und klare Aufgaben zugeteilt bekommt.
Ja, ich fand das auch interessant. Nach dem Spiel hat er gesagt, weil er wurde natürlich darauf angesprochen, 2 Tore selber gemacht, 2 vorbereitet. Das hat er so in seiner Karriere im Profifußball noch gar nicht gehabt. Und dann meinte er so, ja, lustig, dass ich jetzt die Tore geschossen habe, weil eigentlich gehört das ja gar nicht mehr zu meiner Aufgabe. Weil früher war er ja eher der Achter quasi im Gewand eines Sechsers, der auch immer in den Strafraum rein ist. Und jetzt ist er derjenige, der hinten bleiben soll. Das konnte er diesmal auch ganz gut machen, weil Conny Leimer wirklich einen guten zweiten Sechser gespielt hat. Also die hatten eine gute Abstimmung miteinander. Aber das Gefühl hatte ich auch, und das war auch gegen Lazio schon so, klare Aufgabenteilung. Pavlovic war der Spieler für den Übergang ins Angriffsdrittel, Leon Goretzka war der für den Aufbau. Und beide waren aber eigentlich in vielen Situationen zur Restverteidigung auch abgestellt. Und einer von beiden auf jeden Fall immer. Also ja, das hat sich schon ganz gut gefunden. Und dann hatte man noch 2 Szenen, wo einfach ein hoher Fußball-IQ zu sehen war. Also einmal Kane, der wegbleibt beim 2:0 von Goretzka, weil er weiß, er stand im Abseits, als er geschossen hat. Das war sehr schlau. Und Kimmich vorher mit dem schnell ausgeführten Freistoß. Das war jetzt auch nicht so, ja, nicht so unclever, muss man sagen. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Gegentor, wo du dir denkst, als Mainz zu 5, ach, puh, ey, das hätten wir jetzt so nicht fangen müssen.
Ja, ich habe meine auch gelesen, so haben das Goretzka, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nach dem Spiel war oder sogar schon nach dem Lazio-Spiel, Kimmich als Rechtsverteidiger so krass gelobt hätte und gesagt hat, irgendwie einer der besten Rechtsaußenverteidiger, die er so kennt. finde ich auch ganz interessant, dass das jetzt so total dargestellt wird, als wäre das total klar, dass er da spielen müsste. Und irgendwie sind alle super happy. Ich weiß nicht, ob Kimmich selbst damit super happy ist, aber irgendwie scheinen alle anderen super happy damit zu sein, dass er jetzt da spielt. Finde ich ganz interessant. Aber wenn sich das jetzt bei den Bayern bewährt, bin ich mal gespannt, inwiefern sich das dann auch auf die Nationalmannschaft übertragen lässt. Und ist mit Sicherheit auch nicht die schlechteste aller Alternativen, Kimmich da als rechten Außenverteidiger zu stellen.
Ja, er hat immer noch so seine Momente, wo es ihn ins Zentrum zieht, aber das muss ja auch nicht schlimm sein. Also gibt ja genügend, wir können ja später sprechen wir über Grimaldo, der macht es auch ständig und da wird es auch nicht problematisiert. Und mein Eindruck ist, Kimmich wird natürlich diese Frage ständig gestellt und gegen Rom, da hat er dann selber gelacht, als dann wieder die Frage kam, ja hier willst du nicht eigentlich im Zentrum spielen, hat er gesagt, Leute, wird euch das selber nicht langweilig, ihr kennt doch meine Antwort. Und dann hat der Reporter gesagt, ja, ich spiele auf jeder Position, Hauptsache ich spiele. Er so, genau, ich spiele auf jeder Position, Hauptsache ich spiele. Also ich meine, klar, die waren natürlich locker und gelöst nach Rom, aber das war schon interessant zu sehen, dass es viel weniger verbissen neben dem Platz wirkt, als es oft auf dem Platz wirkt. Auch was dann eben so ein Joshua Kimmich sagt und auch Thomas Müller hat es wieder perfekt alles durch analysiert, was gerade beim FC Bayern so läuft und was auch dann Teil des Gegners war. Gegen Rom wurden sie nicht angelaufen, jetzt gegen Mainz wurden sie mehr angelaufen, haben es aber trotzdem hatten ihre Lösungswege. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht bei den Bayern. In Darmstadt, das ist die nächste Partie für Bayern, die weiter aber 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen haben, weil die noch gewinnen konnten. Das werden wir später besprechen. Und für Mainz 05 ist es insofern ärgerlich, dass man sich natürlich die Tordifferenz jetzt zerschossen hat. Minus 26, damit hat man jetzt eine schlechtere Tordifferenz als Köln und Bochum, die mit minus 22 und minus 23 jetzt auch nicht so toll dastehen. Das heißt, es muss wahrscheinlich über die Punkte laufen. 2 Punkte Rückstand auf Köln sind es, 9 Punkte Rückstand sind es auf dem Block an 25er-Punkte-Teams, den wir immer noch haben. Der ist immer noch 3 Teams groß. Wolfsburg, Union und Bochum haben 25 Punkte. Und Mainz 05 wird jetzt gegen genau dieses Bochum zu Hause spielen. Also dieses Spiel vor der Länderspielpause, das wird natürlich sehr, sehr wichtig. Umso bitterer, dass man wieder jemanden in der Innenverteidigung verloren hat. Also die war ja schon mit Vandenberg, Guillaume und Cassie anders aufgestellt als zuletzt. Jetzt wird Guillaume mutmaßlich wieder ausfallen. Könnte eng werden.
Weil wir jetzt so viel über die Bayern geredet haben, wollte ich als letzten Satz zu den Mainzern noch sagen, dass ich trotzdem positiv gestimmt bin für sie, dass sie die Liga halten können. Also trotzdem bleibt es dabei, dass bei fast jedem Spiel, das ich von ihnen sehe, ich denke, warum genau stehen sie eigentlich da, wo sie stehen? Und ich bin auch gerade jetzt mit Amiri, der, wie ich finde, seit er da ist, wirklich auch einen echten Mehrwert bringt. Da bleibt die Hoffnung, glaube ich, bestehen, dass nicht vielleicht doch noch, also direkter Nichtabstieg wird wahrscheinlich schwierig, aber den Relegationsplatz traue ich ihnen allemal auf jeden Fall noch zu.
Mhm. Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe das auch hier im Rasenfunk mal gesagt, dass sie quasi einen Trainerwechsel davon entfernt sind, sich da unten rauszuspielen. Inzwischen, finde ich, häufen sich ein bisschen diese Teams, diese Spiele, in denen sie eben eigentlich ganz gut mitspielen, aber keine Punkte holen. Die Anlagen sind aber da und vor allem, weil ja auch manche Dinge im Spiel gegen Bayern in einer ganz guten Offensive, also jetzt alles bezogen auf die erste Hälfte, zweite Hälfte, kaum noch zu bewerten, noch gar nicht so gut waren. Also Jonathan Burkhardt ist wieder zurück, aber ist eigentlich kaum eingespunden ins Spiel. Eigentlich fast alles läuft über Gruder, fast alles läuft über Lee oder dann eben über Amiri, wie du es angesprochen hast. Aber ja, also mir gefällt der Ansatz von Bo Henriksen, der auch vor dem Spiel wieder total positiv war und er hat, glaube ich, die Verwendung "We gonna get at them" verwendet. Also wir werden sie attackieren, hat er damit letztlich ausdrücken wollen mit hohem Pressing. Und er hat Wort gehalten. Also sie hatten ja wirklich die Anfangsphase zum Beispiel. Mwene hatte schon nach 20 Sekunden eigentlich die Chance aufs 1-0. Er trifft nur halt den Ball überhaupt nicht, weil er halt Mwene ist und nicht Grimaldo. Aber ja, wir werden es beobachten. Wie gesagt, dieses Heimspiel gegen Bochum, das wird jetzt sehr, sehr wichtig werden. Das war unser 9-Tore-Spiel an diesem Spieltag und dann hatten wir noch ein 6-Tore-Spiel. Und das fand, und man höre und staune, unter Beteiligung des 1. FC Köln statt, der in dieser Saison bisher nur in einem anderen Spiel nochmal 3 Tore erzielt hat. Und das war genau im Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Also Köln ist ungeschlagen im Derby gegen Gladbach und hat auch die meisten Tore jeweils in einem Spiel in dieser Saison gegen Gladbach erzielt. Und dementsprechend ereignisreich war dieses Spiel auch. In der 7. Minute trifft Alidou mit einem Schuss ins kurze Eck, den Nicolas eigentlich halten muss. Aber ein Fehlpass von Hübers leitet dann das 1:1 durch Honorar ein. Als Alidou dann eine Freistoßflanke von Kainz zum 2:1 verwandelt, muss Gladbach reagieren. Seoane bringt Hack und Reiz und beide drehen das Spiel innerhalb kürzester Zeit. Hack trifft in der 71. Minute zum 2:2 und 2 Minuten später nach einer Ecke zum 3:2. Und als man dachte, puh, jetzt hat es Gladbach irgendwie mit viel Mühe auf seine Seite gezogen, ja, dann fällt das 3:3 vom gerade eingewechselten Damien Downs mit einem Superschuss. Und das ist dann das Endstand. Ja, das ist dann das Endergebnis. So ist es korrekt. Charlotte, wie hat dir meine Grammatik und dann aber auch dieses Spiel gefallen?
Also erstmal hat deine Zusammenfassung mir gut gefallen. Das hat es eigentlich schon viel auf den Punkt gebracht. Ja, war ein Spiel, wo viel passiert ist, war interessant oder war abwechslungsreich beim Zuschauen, aber man muss sagen, jetzt auch nicht das allerhöchste spielerische Niveau. Also wenn du bei deiner Zusammenfassung bei den ersten beiden Toren schon sagst, ja, die sind eigentlich aus individuellen Fehlern entstanden, dann ja, fasst es das so ein bisschen zusammen. Also entweder individuelle Fehler haben zu Toren geführt oder auch einfach schlechtes Verteidigen auf beiden Seiten. Also genau, im Hinspiel war ja das Derby ja auch schon sehr abwechslungsreich, wobei man sagen muss, da war Gladbach, das heißt noch ganz, ganz schwach. Und nachdem Köln dann so früh in Führung gegangen ist und Gladbach lange gebraucht hat, reinzufinden, habe ich gedacht, ja, okay, geht das jetzt auch zu Hause los, dass man das irgendwie nicht schafft, im Derby da präsent zu sein. Ja, hat sich dann ja nicht so, also sie wurden dann auf jeden Fall besser, haben ein bisschen die Spielkontrolle erlangt, aber man muss sagen, ja, von beiden Teams war es jetzt kein gutes Spiel. Ja, vor allem von, ich muss sagen, also Köln fand ich noch schwächer. Das spiegelt auch so ein bisschen dieser, ich hatte einen Expected Goals Wert gesehen, der schon sehr unterschiedlich war. Also da macht irgendwie, ich glaube, eine Statistik war auf 1,83 bei Gladbach zu 0,54 oder bei Köln. Also die haben oder waren wahnsinnig effektiv und Gladbach hat einfach auch gute Chancen ausgelassen, aber halt Köln auch immer wieder eingeladen zu den Toren.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage des Bewertungsmaßstabs oder der Erwartung vielleicht. Also klar, also auf dem Papier war Gladbach deutlich gefährlicher. Hab's gerade nochmal nachgeguckt, FBref sagt auch 1,8 zu 0,5. Aber Köln hat halt auch so wahnsinnig viele Chancen hergeworfen, weggeworfen bei Kontern. Also die hatten ja in diesem Spiel, in der ersten Hälfte schon, hatten die bestimmt 5 Umschaltsituationen, in denen sie 3 gegen 3, 4 gegen 4, so in dieser Kombination auf die gegnerische Kette zulaufen und einfach immer den schlechtestmöglichen Pass spielen. Nämlich meistens auch direkt zu einem Gladbacher und zack, die Chance ist vorbei. Sprich, landet nicht auf dem Chancenzettel und ist ja auch richtig so, dass es nicht auf dem Chancenzettel landet, weil es war schlecht zu Ende gespielt. Aber mich hat schon gewundert, dass Gladbach das alles zugelassen hat. Dass Gladbach sich gegen Köln Chancen herausspielt, das muss man erwarten bei der aktuellen Situation dieser beiden Teams und so wie Gladbach auch, also welches Selbstverständnis man auch hat. Dass aber Köln mit so viel Platz ständig A kontern kann und dann das Zweite aber auch, es waren ja nicht nur Konter, die zu Chancen geführt haben, sondern die haben ja auch manchmal wunderbar mit einem flachen Aufbau durch ein total läppisches Pressing hindurch sich einfach ins Angriffsdrittel da vorne gespielt und hatten immer wahnsinnig viel Platz. Wie oft Kölner Außenspieler vom Flügel in den Sechserraum reingelaufen sind und da war halt nur noch Weigel, weil Kone irgendwo war und Weigel war ja selber nicht mal immer da. Also ich muss sagen, mich hat das sehr gewundert und aber eher von Gladbacher Seite, weil die Kölner, die operieren ja fast schon am Maximum, wenn die 3 Tore erzielen. Das ist ja eigentlich schon Übererfüllung, nicht nur nach Expected Goals. Aber dass Gladbach neben diesen 3 Toren, wo Pech mit dabei war, klar, aber dass die dann noch so viele so Halbchancen zulassen, die dann Köln bloß nicht gut ausspielt, weil es halt nicht Köln ist, das fand ich, also hätten die das verloren, glaube ich, hätten wir uns da mehr drauf gestürzt auf dieses Thema. Oder bin ich da jetzt vielleicht zu kritisch?
Nee, das stimmt schon. Das gibt ja auch die Statistik wirklich dann oft nicht her, wenn man gesehen hat, dass sie eigentlich ihre Räume hatten und das dann wirklich auch teilweise gar nicht in Bedrängnis dann ein Fehlpass gespielt wurde, obwohl man sich das, also obwohl man schon wirklich weit vorne war und da teilweise die Überzahl. Ja, also Gladbach hat es halt auch wirklich nicht gut gemacht. Also sie haben ja auch Ich muss sagen, ich hätte aber sogar erwartet, dass Köln vielleicht sogar ein bisschen höher steht. Die haben anfangs Gladbach ja gar nicht unter Druck gesetzt. Deswegen ist es auch nicht so aufgefallen, dass die sich schwer tun, wenn man sie mal presst. Haben ja auch diesmal wieder mit Viererkette gespielt, obwohl das gegen Mainz letzte Woche ja eigentlich mit Dreierkette dann sehr gut war. Aber war natürlich auch in Ordnung, weil Köln auch einfach nicht so oder beziehungsweise teilweise gepresst haben. Manchmal gab es auch Balleroberungen von Gladbach quasi, wenn mal wieder Köln so eine Ungenauigkeit hatte im letzten Drittel. Und dann war Köln direkt im Gegenpressing da. Und dann wurde es auch vor allem in der zweiten Halbzeit oftmals dann gefährlich. Oder man hat gesehen, ja, damit tut sich Gladbach einfach schwer, sich da dann sauber rauszuspielen. Ja, und insgesamt ist es immer wieder Thema bei Gladbach. Aber da sind halt auch, es ist halt, die stecken noch völlig im Umbruch. Also dieses Jahr wurde ja darauf, oder steht ja auch unter diesem Thema. Aber wenn ich dann sehe, dass die haben ja schon auch qualitativ sehr gute Spieler da auf dem Platz. Also ich glaube, das beste Beispiel ist Neuhaus eigentlich. Also der hat immer Spiel, oder auch das Spiel war mit Licht und Schatten, also nach vorne hatte der wirklich gute Aktionen. Hat ja auch die eine Vorlage gemacht. Aber in der Defensive, also das letzte Tor, das entsteht auch, weil er dann plötzlich irgendwie runtergeht und den Pass mit einer Grätsche verhindern will am eigenen 16er und der rutscht dann durch auf Damien Downs. Mhm. Beziehungsweise, ja, der vollendet. Also ja, das zieht sich so ein bisschen durch und ja, also ich meine, der Abstand ist, also das Ergebnis ist deutlich schlimmer für Köln fast, die nämlich ja eigentlich am Ende sogar noch, also den Sieg hätten klar machen können, wenn, ich glaube, Itakura war es, der von Selke ganz am Ende noch den Ball wegköpft und Gladbach hätte sich eigentlich auch nicht beschweren können, also dieses Spiel fing wild an, hörte wild auf, nur für Köln kann man jetzt eigentlich dann, kann man ja, mit drei Tore geschossen, aber am Ende wäre ein Sieg drin gewesen und bei der Tabellensituation wären diese drei Punkte natürlich super wichtig gewesen. Während es für Gladbach ja noch geht, ist ja noch ein bisschen Vorsprung da, aber ja. Die Entwicklung zeigt bei ihnen jetzt auch nicht unbedingt nach oben, also.
Also es stimmt natürlich, also Köln hätte natürlich von der Tabellenkonstellation her diesen Sieg gebraucht und Köln war nah dran, sie hatten nämlich diese Chance, wo Itakura gerade noch wegköpft und in der 85. Minute haben sie noch einen 3-gegen-2 Konter und war einer von eben, keine Ahnung, 8 Kontern, den sie vergeigt haben. Also der einfach so schlecht ausgespielt war, dass gar nicht zur Diskussion stand, dass es hier zu einem Torabschluss kommt. Das ist einfach nicht gut genug, aber wissen auch alle Köln-Fans, das stimmt schon, dass man das sagen kann, dass Köln das eher gebraucht hätte. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, als Gladbach-Fan wäre ich bei diesem Spiel richtig durchgedreht. Und zwar in sämtliche Richtungen. Weil Gladbach hat unheimlich viele Halbchancen und Umschaltsituationen zugelassen. Es wurde aber ganz selten dafür bestraft. Und das 0:1 ist ja auch ein Torhüterfehler. Das muss man so offen sagen. Dieser Ball darf so nicht rein. Passiert eben mal. Gladbach hatte aber auch ganz fantastische Aktionen. Also dieser Pfostenschuss von Neuhaus, wo sich Gladbach von ganz hinten bis nach ganz vorne durchspielt, das war ein wunderschöner Angriff. Und das war eigentlich schade, dass das aus neutraler Sicht nicht zu einem Tor geführt hat, weil es einfach so schön gespielt war. Dann dreht man dieses Spiel und man dreht dieses Spiel auf eine Art und Weise innerhalb von 2 Minuten das ganze Stadion völlig elektrisiert. Alle, also, und dann denkt man sich so, ja, jetzt habt ihr es mit einigen Mühen, aber ihr habt es geschafft, auf die Seite zu ziehen und dann musst du Köln finishen. Dann musst du in so einem Derby, dann darfst du nicht eben solche Fehler machen wie vor dem 3:3 und du musst vor allem dann das, was da von den Rängen kommt, auch aufs Spielfeld bringen. Und ich fand, dass es manche Spieler gut hingekriegt haben. Hack auf jeden Fall nach seiner Einwechslung, Neuhaus immer offensiv, aber im Defensiv fand ich nicht so ganz. Aber eben nicht alle. Und das, finde ich, ist das, was bei Köln viel besser war. Bei Köln, ein Hüseyin Basic zum Beispiel, der hat ein super Spiel gemacht. Und Florian Kainz, ich meine, der hat dann auch 2 der 3 Treffer vorbereitet, hat das sehr gut gemacht. Ein Alidu hätte der Held dieses Derbys werden können. Köln schießt nie Tore, auf einmal machen sie sogar 2 durch Alidu und dann kommt noch Downs und macht das 3. Aber da hast du jedem Hübers, Chabot, Finkgräfe, jedem hast du angemerkt, und das waren lustigerweise auch die schon in der ersten Hälfte alle gelb gesehen haben, und trotzdem waren die richtig gut in den Zweikämpfen. Ich dachte mir in der zweiten Hälfte, boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob entweder einer fliegt oder sie halt ein bisschen weniger intensiv reingehen. Beides nicht passiert. Sie sind genauso intensiv reingegangen, keiner von ihnen ist geflogen, weil sie alle Zweikämpfe halbwegs sauber irgendwie zu Ende gebracht haben. Und das ist das, was mich bei Gladbach wirklich stören würde. Ist jetzt auch nichts ganz Neues, aber im Derby tut es, glaube ich, nochmal besonders weh. Ey, du hattest dieses Spiel in der Hand und hattest auch das ganze Stadion angezündet dadurch. Ey, und dann wirst du das nochmal weg. Das kann einfach nicht wahr sein. Also,
Ja, total. Also das stimmt, das Momentum war ja völlig auf deren Seite und das kriegen sie dann aber nicht zu Ende gespielt, weil es ihnen, weiß nicht, ob es ihnen an Erfahrung fehlt oder, also ich finde auch, wie das Tor überhaupt zustande kommt, dass der Ball da in der Mitte landet und dann, also Rocco Reitz, den fand ich übrigens sehr gut auch nach der Einwechslung, will den dann da halt natürlich klären, der ist da an der Außenlinie, so ein Zweikampf, wo er auch total aggressiv reingeht und dann klärt er den Ball, meine ich, aber einfach so in die Mitte. Mhm. Oder er, wie auch immer, aber das war so ein bisschen, das kann man halt auch cleverer machen. So, dann kannst du nicht so aufs Risiko gehen, unbedingt diesen Ball gewinnen zu wollen. Klär ihn irgendwie ins Aus oder was auch immer. Und da fehlt es ihnen dann so ein bisschen, ja, vielleicht an der nötigen Abgezocktheit. Also ist nur ein Beispiel, aber insgesamt, genau, dass man dann halt einfach auch sagt, ja, 3-2 ist doch super. Das versuchen wir jetzt einfach mal zu halten und offenbar nicht ständig noch weitere Lücken irgendwie zwischen den Ketten. Ja, und das fehlt Gladbach halt und ja, deswegen stehen sie auch da, wo sie jetzt in der Tabelle stehen, würde ich sagen.
Aber wirklich, Tabellenrang 12, 27 Punkte und ja, zu diesem 3-3, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, da fand ich auch den Laufweg von Downs so gut. Also
ja, das stimmt.
Husein Basic bekommt ja dann den Ball und steckt ihn dann durch und aber bevor Husein Basic den Ball schon hat, läuft schon Downs diesen diagonalen Laufweg. Also hat es quasi genau antizipiert. Er dachte sich, okay, wenn der Ball da jetzt hinkommt, dann steckt er ihn jetzt durch und es ist quasi genauso gelaufen, wie er es sich gedacht hat. Ja, und dann schieße ich ihn wahrscheinlich ins lange Eck. Mhm. Also
war auch sein erster Kontakt, ne? Auch Hack, erster Kontakt, Tor gemacht, zweiter Kontakt, Tor gemacht, gefühlt. Also war auch ein Spiel der Einwechselspieler ein bisschen.
Der erste Kontakt quasi das First Downs. Naja, ein Witz auf Niveau dieses Spiels. Man weiß nicht so ganz, ob schlecht oder richtig toll. Könnt ihr ja in den Kommentaren entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Fakt ist, dass Köln damit immerhin einen Punkt sammelt. Damit hat man jetzt eben 2 Punkte Vorsprung auf Mainz 05, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Und Gladbach wiederum, die ja auch einen Punkt sammeln, logischerweise haben jetzt 9 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Das ist halbwegs beruhigend. Und die Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die sind ja auch nicht neu. Die haben wir bei Gladbach jetzt schon ganz oft in dieser Saison besprochen. Interessant fand ich aber, ist dir es auch aufgefallen, also wie Seoane gejubelt hat bei den Toren?
Das ja, der ist völlig ausgerastet, ne? Das hat, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass er so aus der Haut fahren kann.
Das habe ich mir auch gedacht. Dachte ich mir, Gerardo.
Aber selbst der ist ausgerastet, da muss doch das Team irgendwie denken, oh, jetzt aber los.
Ja, das zeigt, da ist schon Druck drauf bei Gladbach. Und man kann es ja verstehen, denn jetzt kommt ein ganz wichtiges Spiel und das findet nicht in der Bundesliga statt, sondern erstmal im DFB-Pokal. Man spielt jetzt dann auswärts in Saarbrücken, so denn der Platz endlich mal will. Sollte aber ganz gut hinhauen und danach wird man auswärts in Heidenheim spielen und es kann schon sein, dass wir dann quasi in 7 Tagen ganz anders auf die aktuelle Situation bei Gladbach blicken, weil vielleicht ist man dann DFB-Pokal-Halbfinalist, vielleicht hat man sogar noch irgendwie weitere Punkte sammeln können und damit sich dann im Grunde aller Sorgen so ein bisschen entledigen können. Mal sehen. Und für Köln, für die es natürlich weiter darum geht, zu hoffen, diese 7-Punkte-Lücke irgendwie schließen zu können, geht es jetzt dann zu Hause gegen Raber Leipzig und dann vor allem nach der Länderspielpause wird es wirklich interessant. Augsburg, Bochum, Bayern, Darmstadt, Mainz. Also Bayern nehmen wir mal raus, aber Augsburg, Bochum, Darmstadt und Mainz, da spielt die Musik für den FC und da tut es vielleicht nicht so schlecht, dass man sich in der Länderspielpause darauf noch vorbereiten kann. Das war diese Partie mit 6 Toren. Jetzt landen wir bei einem Spiel, das 4 Tore hat, bei dem ich mich gefragt habe, Miri, nachdem du sowohl für Hoffenheim gespielt hast, als auch für den FFC Frankfurt, der jetzt halt aufgegangen ist in Eintracht Frankfurt, bedeutet das was für dich, wenn du dieses Spiel guckst?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich, ja, also als ich damals in Hoffenheim gespielt habe, wir haben woanders trainiert. Wir hatten mit den Herren tatsächlich eigentlich gar nichts zu tun. Das ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen anders. Also sie trainieren, glaube ich, immer noch an einem anderen Standort, aber haben zumindest ab und zu irgendwie gemeinsame Pressetermine oder sowas. Das gab es bei mir damals noch nicht. Deswegen habe ich zu den Männern da eigentlich gar keinen Bezug.
Okay, siehst du, ich dachte nämlich, ob du dir wohl deswegen das Spiel ausgesucht hast zum Gucken, aber dann war es einfach nur, weil du Sonntagnachmittag keine Lust auf Liverpool gegen Manchester City hattest.
Genau, wer will so ein blödes Spiel schon gucken?
Ja, also wirklich, Premier League Fußball, man kann es ja kaum ertragen. Wenn ihr euch mal über einen Videobeweis aufregt, liebe Leute, guckt mal, was in der Premier League da so passiert, unter anderem in diesem Spiel. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim, es war das Spiel um vielleicht eine Vorentscheidung im Kampf um die Europapokalplätze, weil eben die Eintracht mit einem Sieg gegen Hoffenheim 7 Punkte Vorsprung herausspielen konnte und das ist am Ende gelungen und war dann das perfekte Geburtstagskrönchen am Tag nach dem 125. Geburtstag des Vereins. Deswegen hat man in einem schönen Traditionstrikot gespielt. Hat aber jetzt nicht davor die Eintracht bewahrt, dass man in Rückstand geraten ist. Ecke auf den Kopf von Anthony Brooks und der köpft eben in der 6. Minute das 1:0. Allerdings hat die Eintracht mehrere gute Chancen mit tiefen Pässen und ein solcher tiefer Pass, der führt dann auch dazu, dass unter anderem auch, weil Grilic so ein bisschen mitläuft und Mamouches Laufweg nicht so wirklich aufnimmt, dann John Anthony Brooks diesen Laufweg aufnehmen muss und ihn fault und dafür die rote Karte sieht, völlig zu Recht. Und ab dann spielt Hoffenheim in Unterzahl und das hat man gemerkt. Robin Koch kann in der 32. Minute das 1:1 erzielen. Da ist Nkunku seiner eigenen Flanke, die geblockt wurde, hinterhergegangen und hat sie nochmal nach innen gebracht. Und kurz nach Wiederanpfiff passt Kramaric im eigenen Strafraum auf Grilic. Der kriegt den Ball nicht mehr so wirklich weg. Götze lupft ihn auf Ebimbe und das in der 50. Minute dann das 2:1. Und als dann Ansgar Knauf sich noch bis an die Grundlinie durchdribbelt und auf Götze legt und der das 3:1 erzielt in der 64. Minute, ist dann alles klar. Und sollte noch irgendjemand Fragen gehabt haben, holt sich dann Ozan Kabak in der 78. Minute noch die gelb-rote Karte. Das heißt, Hoffenheim beendet dieses Spiel zu 9 und dementsprechend ereignislos war es dann hinten raus. Also ein klarer Sieg für die Eintracht. Und die erste Frage an dich wäre: Welche Rolle hat deiner Meinung nach dieser Platzverweis gespielt? Also, dass dann die Eintracht noch drückender überlegen war, ist ja klar. Aber was hältst du von der Argumentation, dass man sagt, eigentlich war die Eintracht vorher schon besser als Hoffenheim? Hoffenheim hat halt nur mit dem einzigen Torschuss, den man hatte, das Tor gemacht.
Ich glaube, das kann man genauso zusammenfassen. Also die Ecke, die Brooks reinmacht, also schon, die war ja in der 6. Minute, schon die 5 Minuten vorher hat man das Gefühl gehabt, oh, die Eintracht ist eigentlich viel besser ins Spiel gekommen. Dann kriegt Hoffenheim diese eine Ecke, die dann leider auch nicht besonders gut verteidigt ist gegen Brooks. Koch verliert einmal komplett den Überblick, wo ist jetzt eigentlich mein Gegner, wo ist der Ball, und kriegt, glaube ich, so einen ganz leichten Rempler von Brooks, aber also ein ganz normaler Zweikampf beim Hochsteigen, und dann setzt Brooks sich da am ersten Pfosten durch. Aber ich muss trotzdem sagen, Eintracht hat eigentlich sowieso das Spiel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das einen großen Unterschied gemacht hat. Klar, wenn du dann noch mit einem Mann weniger hinterherlaufen musst, wird's noch schwieriger. Ich habe dass Grilic da den Laufweg nicht mitgemacht hat, habe ich auch nicht verstanden. Also der Pass war, finde ich, nicht mal besonders gut gespielt auf Mamouche. Vielleicht ist Grilic deswegen nicht mitgelaufen, weil er dachte, oh, der ist schlecht gespielt, da kommt Mamouche nicht hin. Aber Mamouche hat dann sein Tempo genutzt und ist trotzdem nachgegangen. Brooks ist dann halt irgendwie einen Schritt zu spät gekommen, dementsprechend völlig berechtigt die rote Karte gesehen. Und auch bei dem 1:1, das war dann auch völlig verdient. Also das war eigentlich schon überfällig, dass das dann gefallen ist. Und ich habe das auch genauso mir auch notiert, wie du es gesagt hast. Nkunku spielt eigentlich erst den Fehlpass, hört aber eben nicht auf, sondern setzt direkt nach. Wird dann angeschossen, für mich auch kein Handspiel, also absolut richtig. Ich glaube, er kriegt den Ball zwar gegen den Arm, aber der ist vorm Körper und aus minimaler Distanz dementsprechend völlig richtig, da weiterlaufen zu lassen. Und Mamouche schaltet dann da extrem schnell, macht's wirklich gut, versucht nicht, sich irgendwie selbst zu drehen und abzuschließen, sondern sieht eben Koch, dass er da am Strafraum, an der Strafraumkante ungefähr steht, legt ab und der legt ihn dann schön, also war nicht spektakulär, aber effektiv, den einfach flach ins Eck zu ziehen. Mamouche hatte kurze Zeit später nochmal eine starke Aktion, wo er sich im, ich glaube, 1-2 war es sogar, durchsetzt, dann reinlegt und dann fast ein Eigentor provoziert. Also Mamouche hat auch echt ein gutes Spiel gemacht, wobei ich dabei trotzdem sagen muss, wenn ich mir bei der Eintracht einzelne Spiele angucke, sind mir 3 Spiele extrem positiv aufgefallen. Das eine war Mario Götze, der einfach wirklich ein extrem gutes Spiel gemacht hat, der die ganze Zeit präsent war, eigentlich immer anspielbar war, extrem gute Bälle gespielt hat, also wirklich, wirklich gut, dann ja auch das eine Tor noch vorbereitet hat und das andere selbst gemacht hat. Also wirklich gutes Spiel von ihm. Aber auch Ebimbe und Nkunku, finde ich, haben als die beiden Schienenspieler da wirklich gute Spiele gemacht. Also alles in allem war das ein völlig verdienter Sieg von der Eintracht, die auch wirklich heute mal richtig Gas gegeben haben. Und ich glaube, man hat gesehen, das Spiel wollten sie auch unbedingt gewinnen, nachdem da ja doch auch die Kritik ein bisschen größer geworden ist in letzter Zeit. Mhm.
Und dann Chaibi, der noch ausgewechselt werden muss, noch vor der Hälfte, weil gelb-rot gefährdet. Das war auch sehr schlau von Dino Topmöller, denn gerade wenn ein Team in Unterzahl spielt, ist zumindest mein subjektiver Eindruck, gibt's öfter mal nochmal den Platzverweis, auch fürs gegnerische Team, dann ist es wieder Gleichzahl. Ist nur so ein Gefühl von mir, habe ich keinerlei Belege für, aber das, dieser Gefahr ist er auch entronnen dadurch. Also die Außenspieler in Nkunku und Ebimbe, das war krass zu sehen, wie oft die mit Tempo hinter die Kette gekommen sind. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, also auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich die Eintracht gesehen, so wie sie fast in Bestbesetzung spielen könnte. Vielleicht Etikete würde ich noch mit reinnehmen, der jetzt dann erst eingewechselt wurde. Aber eben, das heißt, du hast so ein Dreier, also ein 5-2er Aufbau, beziehungsweise eigentlich 5-1. Weil du hast Dreierkette, zwei Außenspieler sind schon relativ weit vorne und dann Skiri eigentlich als alleiniger Sechser und Larsson und Götze sind dann so Achter, Zehner. Götze war ja sowieso, der war überall. Also das war immer ganz interessant zu sehen, wo der jetzt gleich auftaucht, wenn die Kamera wieder rüberschwenkt. Und man ist ja auch wirklich systematisch mit diesen langen Pässen hinter die Kette gekommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, also auf der einen Seite ist es natürlich super von der Eintracht und schön, dass das so gut geklappt hat. Aber rein theoretisch ist das ja nicht, nur weil die jetzt so spielen und weil natürlich Nkunku und Ebimbe schnell sind, muss das ja nicht passieren. Findest du, dass da vielleicht im Nachhinein Hoffenheim mit Akpoguma als Rechtsverteidiger und Nsoki als Linksverteidiger und später haben sie dann gewechselt, dann war Bebu Rechtsverteidiger und Akpoguma Linksverteidiger, dann im 5-3-1, was sie dann gespielt haben, nach dem Platzverweis. Und die waren ja ständig falsch positioniert. Also gerade Bebu hatte ja überhaupt kein Gefühl dafür, wann er sich mal fallen lassen muss, weil jetzt gleich dieser tiefe Pass kommt. Also hat es da vielleicht auch die TSG der Eintracht ein bisschen einfach gemacht?
Ja, ich glaube letztlich schon. Also ich fand es ein bisschen schade, weil ich am Anfang eigentlich das Gefühl hatte, dass Bebu gar nicht so schlecht im Spiel war. Ich hatte ihn eigentlich, mir ist er am Anfang sogar relativ positiv aufgefallen, mit Ball dann auch nach vorne, weil er eben genau die Läufe in die andere Richtung gemacht hat, finde ich. Also ja, ich finde, er hat auch eigentlich ganz gute Läufe nach vorne gemacht. Aber als er dann weiter hinten gespielt hat, stimmt es mit, dass er eigentlich nicht so ein wirklich gutes Positionierungsspiel hatte. Was ich bei der Eintracht ganz gut fand, war, dass sie diese Bälle hinter die Kette, aber nicht immer die hohen Bälle irgendwo reingespielt haben, sondern oft auch flache Bälle in die Schnittstelle gespielt haben, was es dem Passempfänger natürlich viel einfacher macht. Wenn ich den Ball flach habe, kann ich ihn mit dem ersten Kontakt direkt spielen oder mit dem zweiten. Und das hat mir extrem gut gefallen. Klar, da gehören natürlich auch die Schnittstellen dazu, wo ich sie durchspielen kann. Das ist natürlich immer so. Aber am Ende finde ich da, ich bin eigentlich oft jemand, der bei Torsituationen häufig erstmal, dadurch, dass ich selbst gelernte Innenverteidigerin bin, erstmal die Verteidigerposition sehe und während alle das Tor bejubeln, sage ich, ja, aber war auch schlecht verteidigt. Und das muss ich da jetzt tatsächlich sagen, ist mir immer eher aufgefallen, dass die Eintracht wirklich gut rausgespielt hat und nicht, dass jetzt Hoffenheim extrem schlecht stand. Natürlich, wenn sie komplett richtig gestanden hätten, wäre es nicht möglich, aber so funktioniert Fußball nun mal, dass man irgendwie die Lücken, die sich auftun, dass man die auch nutzt. Und das, finde ich, hat die Eintracht in dem Spiel wirklich gut gemacht, mit wirklich guten Pässen. Und nicht immer einfach nur lange Bälle irgendwo auf dem Freistehenden vorne und dann mal guck mal, was du damit machst, sondern wirklich auch schon eigentlich dem Passempfänger immer schon eine nächste Option aufgeboten, was er mit dem Ball dann auch anfangen kann. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel fand ich von der Eintracht, hat mir extrem gut gefallen.
Ich fand auch, dass die Strafraumbesetzung halt gleich so viel besser wird, wenn du im Grunde drei offensive Spieler hast, die die Möglichkeit haben, zusätzlich zum einen Stürmer noch in den Strafraum reinzukommen. Also eben Götze, Chaibi und Larsson ja eigentlich auch, später dann Donny van de Beek, ist eigentlich egal. Aber sie hatten ganz oft, also manchmal gab es noch Szenen, weil die Eintracht war ja gefühlt, eine halbe Stunde des Spiels standen sie irgendwie an der Grundlinie und konnten dann nach innen flanken. Also diese Szene gab es quasi ganz oft. Und da gab es manchmal die Situation, dass sie dann eine Ecke rausgeholt haben und das war dann eigentlich schon das bestmögliche Ergebnis, weil eigentlich gar kein Passempfänger nah genug dran war, dass dieser Pass hätte ankommen können. Und es gab aber dann immer mehr Szenen, das war natürlich in Überzahl dann auch besser, wo dann aber wirklich 4, 5 Spieler im Strafraum standen, wo dann auch dann jede Flanke dadurch gefährlich wurde, weil eben klar war, wenn Hoffenheim das nicht direkt mit einem Kontakt rausgeklärt bekommt, dann ist auf jeden Fall mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Frankfurter da, der den Fuß dazwischen bekommt. Und dementsprechend fand ich nämlich auch, dass dann das 2-1, dass es zwar natürlich ein Fehler war von Kramaric, der darf Grilic nicht so lässig mit dem Außenriss den Ball im eigenen Strafraum zupassen. Grilic muss ihn dann vielleicht irgendwie auch wegbolzen, also vielleicht teilen sie sich da so ein bisschen die Schuld. Aber dass da eben dann sowohl Götze stand, um direkt den Ball aufzunehmen, und Ebimbe auch schon den Lauf machen konnte, weil sie eben alle schon da waren, das lag eben daran, dass ich fand, dass sie wirklich gut in den Strafraum rein sind, und da haben sie es echt Hoffenheim schwer gemacht.
Ja, absolut. Also ich finde ehrlicherweise den Pass auf Grilic da gar nicht so dramatisch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, stand Kramaric, glaube ich, mit dem Blick zum eigenen Tor. Also weiß ich gar nicht, wo er groß mit dem Ball sonst hin soll, außer er legt ihn halt natürlich nicht ganz optimal, aber er legt ihn auf Grilic ab, dass der ihn wegschlägt. Hätte man vielleicht deswegen nicht machen sollen, weil man in den 50 Minuten vorher schon sehen konnte, dass Grilic vielleicht nicht den allerbesten Tag hat, dann hätte man sich überlegen können, dass das vielleicht ausgerechnet bei ihm keine besonders gute Idee ist, den Ball heute so dahin zu spielen. Aber ansonsten bin ich schon der Meinung, dass man das auf dem Niveau eigentlich machen können sollte, den Ball so da ablegen, dass der ihn schlägt. Aber klar, Götze, der Ball von Götze, das ist ja auch so ein halber Chipball, den er dann da reinspielt, der ist auch gar nicht so leicht. Den macht er wirklich gut. Und auch das 3-1 ist ja eigentlich genau so gefallen. Der Ball kommt in die Schnittstelle auf Knauf. Knauf geht bis auf die Grundlinie und legt ihn dann in den Rückraum. Und vorne die zwei oder drei Verteidiger, eigentlich war es ja Überzahl Hoffenheim mit der Situation sogar, was witzig ist, weil sie in Unterzahl gespielt haben. Aber im Strafraum waren sie da eigentlich, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Mhm. Aber haben sich alle nur Richtung eigene Torlinie und ersten Stürmer, also Marmoush, orientiert. Dass da Götze noch im Rückraum mit reinkam, hat irgendwie gar keiner mitbekommen und der macht ihn dann rein. Also das war ein wirklich schön herausgespieltes Tor, muss ich sagen. Da gab es ja vorher schon eine Situation, die Götze eigentlich machen muss, wo der Ball ihm zurückgelegt wird, den er dann nicht reinmacht. Aber dementsprechend gab es da für die Eintracht doch genügend Chancen und genug schöne Spielsituationen, die sie da kreiert haben.
Stimmt, das war der Pfostenschuss von Götze, den hatte ich schon wieder fast vergessen. Da hat Skiri vorher einen perfekten Pass auf Ebimbe gespielt, auch über die Kette hinweg. Ja, und dieses 3-1, also weil du es gerade angesprochen hast, das war natürlich in Überzahl, also einfache Überzahl noch, 11-10. Aber das beginnt mit einem Einwurf auf der rechten Seite und mit drei Pässen läuft Knauf am linken Flügel an die Grundlinie und ist durch. Also da haben sie auch einfach sehr gut Hoffenheim in so eine Seitwärtsbewegung gekommen und die waren einfach defensiv richtig schwach und in dem Sinne darf man jetzt gespannt sein, wie es dann im nächsten Spiel wird, wenn dann eben jetzt schon wieder zwei ausfallen aus der Innenverteidigung. Kabak mit Gelb-Rot gesperrt, Brooks rot gesperrt. Jetzt dann zu Hause gegen den VfB. Bin mal gespannt.
Ja, zu der gelb-roten Karte muss ich auch kurz sagen, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass die gegeben wurde. Also ich habe auch die Spiel bei den Kommentatoren gehört, ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gibt er die jetzt vielleicht nicht noch. Da bin ich immer kein Fan von. Also ich muss sagen, es gibt nun mal Regeln und ein taktisches Foul gibt eine gelbe Karte. Und wenn ich halt vorher schon eine gelbe Karte habe und gehe in der 78. eigentlich auch nicht unbedingt notwendig, muss man sagen, da nochmal so hin und mache ein taktisches Foul, dann kriege ich dafür halt eine gelb-rote Karte. Das sind nun mal die Regeln. Und dass das zwar dann schon 3-1 steht und ich schon in einfacher Unterzahl spiele, ist dann ärgerlich, aber dafür kann der Schiedsrichter nichts. Und dementsprechend finde ich das völlig richtig, dass die auch da gegeben wird, die gelb-rote Karte.
Möchte ich absolut zustimmen. Vor allem, also er hat ja dann Etikett zu Fall gebracht und erst versuchte ihn festzuhalten und dann grätschte ihm noch in die Beine, ohne Chance auf die Beine, auf den Ball. Also das muss gelb sein. Und ich fand, dass Bastian Dankert das auch gut gemacht hat. Ich fand auch die Art und Weise, wie er auch dann Anthony Brooks gesagt hat, nee, sorry, du hast den Ball nicht gespielt. Ich weiß, du hast das Gefühl, du hast den Ball gespielt, aber du hast ihn leider gar nicht gespielt. Und dann ist es rot, es tut mir leid, hat ihn irgendwie so am Kopf getätscht und hat gesagt, ey, sorry, ich habe keine Chance, wirst du dann wahrscheinlich auch in der Kabine sehen. Hat er gut gemacht und auch, wie er dann die Gelb-Rote gezeigt hat, wo er auch einfach klar gemacht hat, du lässt mir keine andere Wahl, ich muss dir Gelb-Rot zeigen. Finde ich auch so. Und gerade eben mit Blick eben auf die nächsten Gegner, ich meine, Stuttgart ist jetzt gerade in einer Situation, die hätten sich wahrscheinlich nicht beschwert, wenn jetzt Kabak nicht auch noch geflogen wäre, aber das gehört ja mit dazu. Ein Schiedsrichter pfeift das aktuelle Spiel, aber es hat Auswirkungen auch auf kommende Spiele. Und da finde ich das schon auch richtig. Also Heimspiel gegen Stuttgart für Hoffenheim. 7 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Eintracht Frankfurt, die eben auf Rang 6 liegen und Hoffenheim auf 7. Und die Eintracht wird jetzt dann noch vor der Länderspielpause in Dortmund spielen. Und sollte man nochmal irgendwie einen Angriff starten wollen auf die Champions League Plätze, das wäre ein gutes Startsignal. Da vielleicht sogar einen Dreier mitnehmen, dann könnte man die 6 Punkte Rückstand auf Leipzig eventuell perspektivisch verkürzen und definitiv könnte man die 7 Punkte Rückstand auf Dortmund verkürzen. Aber das ist ja schon mal sehr angenehm für alle Eintracht-Fans, dass das jetzt der neue Blick ist, mit dem man die Tabelle lesen kann. Und wenn wir schon bei Dortmund sind, dann lasst uns auch über deren Spiel sprechen. Zweimal greift der BVB im Auswärtsspiel bei Werder Bremen richtig gut an und zweimal trifft Dortmund. Erst macht Malen einen Abpraller nach Brands Schuss per Seitfallzieher rein. Der Twitter-Account von Werder Bremen hat noch geschrieben, er staubt ab. Also wenn ich so gut aussähe beim Abstauben, dann würde ich öfter abstauben, um es ehrlich zu sagen. Sehr schönes Tor, vor allem der Pass von Süle auf Brandt, der einen sehr schönen Lauf macht im Halbraum. Und dann legt jener Brandt in der zweiten Situation, das erste war in der 21. Minute, das zweite in der 38. Minute, legt er im Konter auf Sancho, der Malatini komplett verlädt und dann auch noch ins kurze Eck trifft zum 2:0. Aber dann sieht Marcel Sabitzer in der ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff die rote Karte, weil er mit der offenen Sohle auf die Achillessehne von Mitchell Weiser tritt oder sie streift. Harte Diskussion dazu, was auf jeden Fall ein Fakt ist. Dennis Aitekin hat rot gegeben und in Überzahl, Charlotte, kann sich dann Werder einiges an Chancen erspielen. Allerdings nur Justin Ginma macht in der 70. Minute ein Tor. Am Ende bleibt es bei einem 1:2. Dortmund kann eben dann 3 Punkte sammeln, kann damit auch darauf reagieren, dass Leipzig wenige Stunden vorher gegen Darmstadt gewonnen hat. Dortmund wusste also, man muss sich wieder zurückkämpfen auf den 4. Tabellenplatz. Wie würdest du denn jetzt auf dieses Spiel blicken? Hat Werder Bremen hier Punkte liegen lassen? War das Pech? Oder woran liegt das, dass Dortmund in Unterzahl hier mit einem Dreier nach Hause fährt?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Werder da Punkte hat liegen lassen. Ja, es ging so ein bisschen ruhig los. Erstmal hat, Dortmund hat ja in der Viererkette gespielt und Werder dagegen in der Fünferkette. Mhm. Was ich schon verstehe gegen Dortmund, dass man erstmal vielleicht auch tief steht und um erstmal ein bisschen Sicherheit zu haben. Allerdings hat sich dann so ein bisschen daraus entwickelt, dass Werder, also am Anfang hat Dortmund natürlich viel Ballbesitz gehabt, aber die Chancen, wenn es auch keine besonders guten waren, hatte dann eigentlich Werder bis zum 1:0. Meist durch Ginma, der ein gutes Spiel gemacht hat oder sehr auffällig war. Und ansonsten kam Werder aber nicht so richtig aus dieser Fünferkette dann auch mal in Offensivmomente, finde ich, zumindest in der ersten Halbzeit. Dortmund wahnsinnig effektiv. Also erst dachte ich, das geht alles irgendwie auch zu langsam, immer diese Seitenverlagerungen. Schlotterbeck und Süle haben sich da ständig nur den Ball zugespielt, aber so richtig nach vorne ging dann nichts bis zu diesem 1:0, wo sie es dann mal so gemacht haben oder auch so ein bisschen ja dynamisch waren in der Positionierung. Ich glaube, da kommt Malen entgegen, Riasson schiebt hoch und dadurch ergibt sich dieser Raum für Brandt, der das aber auch sieht und dann diesen Laufweg macht. Auch toller Pass von Süle auf jeden Fall. Und das Tor ist dann gut gemacht. Wenn man mit dem Seitfeld hier ein Tor macht, dann ist schon in Ordnung, kann man das ruhig mal loben. ich finde, bis dahin waren beide Teams recht ausgeglichen, also so ein bisschen gleich auf. Dann sah man auch immer wieder so Ungenauigkeiten bei Dortmund, wodurch dann Werder auch so ein bisschen das so ein bisschen versuchen wollte auszunutzen. Sie haben dann auch teilweise mal ein bisschen höher geschoben oder beziehungsweise sich mehr getraut, nach vorne zu verteidigen die Achter so ein bisschen von Dortmund zuzustellen oder beziehungsweise ja, die Offensivspieler. Und dann fällt aber eiskalt das 2:0 und Werder denkt sich ja, okay, was wird das hier heute Abend? Und dann kommt das Foul von Sabitzer, was dann das ganze Spiel eigentlich verändert hat. Zur Halbzeit wechselt dann ja Terzic auch Malen aus, den ich eigentlich auch gut fand, aber er hat dann halt sich dafür entschieden, ja, wir stellen es auf eine Fünferkette um und bringen diesen Sieg nach Hause. Haben sie ja auch gut gemacht über weite Strecken. Also, beziehungsweise am Anfang der zweiten Halbzeit hatte Werder ja durchaus die Chance mit Duxch, wo man schon schnell den Treffer machen kann, dann hat man da auch ein bisschen mehr Zeit, um noch auf dieses 2:2 mindestens hinzuspielen. Dann der 70. ist es ja soweit, zumindest der Anschlusstreffer. Und ja, am Ende, das zeigt auch die Statistik, hätte Werder mindestens ein Tor mehr machen müssen. Da war Weiser nach einer Ecke, der im Strafraum abzieht. Und ich glaube, es ist Schlotterbeck, der noch blockt oder den zur Ecke abfälscht. Und da waren so ein paar Aktionen. Sie haben es eigentlich gut gespielt und dann im letzten Drittel aber wieder doch zu ungenau. Ich erinnere mich an einen Pass von Duxch, wo er eigentlich durchstecken will in den Strafraum, war, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Romano Schmid, täuscht erst an den Laufweg, macht ihn dann aber doch nicht. Also, stimmt. Und dann Duxch hat sich auch sehr aufgeregt darüber. verstehe ich auch ein Stück weit, aber ja, es war dann ein bisschen zu ungenau, aber trotzdem kam man ja irgendwie zu Chancen und ja, deswegen kann man sich auf jeden Fall ärgern, dass man da nicht wenigstens einen Unentschieden geholt hat.
Ich muss sagen, ich bin da auch so hin und her gerissen, weil was man auch nicht komplett vergessen darf, ist, Dortmund hatte auch in Unterzahl dann noch einzelne Konterchancen, also Adeyemi steht nach einem Pass von Schlotterbeck komplett alleine vor Zetterer. Und hinten raus gab es ja auch nochmal eine Chance.
Den Pfostenschuss, ne?
Ja. Genau, den Pfostenschuss, ja, genau, stimmt. Den sollte man vielleicht auch noch.
Ben Zubaini.
Genau, der war auch nicht so schlecht. Also ich fand, das hat Dortmund eigentlich ganz gut gemacht. Ich war aber ehrlich gesagt kein Fan von dieser Umstellung auf Fünferkette. Ich verstehe den Gedanken dahinter, weil zum einen die Abstände sind nicht so breit und Werder Bremen steht ja dann eben, wenn sie vorschieben, dann oft eben mit 5 Spielern in der letzten Kette und du kannst eben leichter auch auf den Außen verteidigen. Aber was mir eben nicht gefallen hat, war, dass du dann zwar den offensivsten Außenspieler, den hattest du quasi immer markiert mit eben deinem Außenverteidiger, aber den Nachrückenden, den musste dann immer einer von den Sechsern aufnehmen, die dann wahnsinnig viel hin und her laufen mussten. Und gerade weil Werder Bremen aber oft ja gar nicht von dem, also man flankt recht gerne bei Werder, vor allem wenn man so Ballbesitzphasen hat und dann ja aber gar nicht oft der vorderste Spieler, sondern eben der hintere, also Rückpass und dann wird geflankt und das sind oft die viel gefährlicheren Flanken. Und da hätte es mir viel besser gefallen, wenn man im 4-4-1 verteidigt hätte, weil dann eben der zweite Flügelspieler da noch besser hätte helfen können. Ich meine, wäre jetzt Quatsch irgendwie zu sagen, deswegen hat Dortmund dann Probleme gehabt und so weiter. Bremen hätte wahrscheinlich eh mehr Ballbesitz gehabt. Aber ich habe da öfter drüber nachgedacht in der zweiten Hälfte, ob das wirklich so schlau war, auch mit Mahn den einen, der gerade in richtig guter Form ist, rauszunehmen. Also ist jetzt auch wieder so.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Rückblickend, ja. Aber weißt du, Sancho, der schießt jetzt endlich mal sein Tor und so und das hat er auch nicht schlecht gemacht. Aber der ist ja deutlich in der schlechteren Form aktuell als Mahn, der auf seinen Schultern Teile von Dortmund trägt und dann ihn rauszunehmen, ich weiß es nicht. Aber immer ist er gut gegangen, also ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja, sind immer davon gekommen. Also so, das ist ja so ein bisschen, was die zweite Halbzeit dann auch doch irgendwie zusammenfasst. Also erst dachte ich, ja, es macht Sinn, die wollen halt, oder Terzic wollte diese Fünferkette nämlich, dass man das hinten gut verteidigen kann zu fünft, gegen fünf, also so ein bisschen das System spiegeln im Ballbesitz von Werder. Aber ja, also hat sich ja schon gezeigt, dass es war klar, dass Werder dann mehr Ballbesitz hat, aber dass die auch durchaus gefährlich werden. Dortmund hatte dann Konter, die sie aber meist nicht gut zu Ende gespielt haben, außer den letzten mit Ben Zubaini. Von daher kann man auf jeden Fall sagen, dass das jetzt auch nicht unbedingt die richtige Entscheidung war. Es hat mich auch überrascht, dass sie das so breitwillig so ein bisschen die Spielkontrolle fast schon abgegeben haben. Also es war dann so klar, ja, okay, wir stehen jetzt in Unterzahl und ja, jetzt macht Werder das Spiel und hat ja auch Terzic später gesagt, dass das auch so ein bisschen, oder dass er das gut findet, Unterzahl dann gefährliche Konter gefahren zu haben, also dass es klar war, dass das dann das ausgegebene Ziel war. Und er hat auch gesagt, dass es natürlich wahnsinnig anstrengend war. Und ja, also dass ich da dann schon, ich glaube auch für Füllkrug, also der hat jetzt auch, man kann nicht mal sagen, er hat jetzt kein gutes Spiel gemacht, weil er einfach in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch rumgelaufen ist. Ich glaube, aber in der ersten Halbzeit hat er eine gute Aktion mit so einer Ablage. Hat er sehr gut gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr auf wen. Egal. Sonst war er überhaupt nicht so auffällig wieder in der ersten Halbzeit. Also wieder nicht so ein gutes Spiel gemacht. Und in der zweiten war er dann einfach fleißig. Aber ja, was jetzt so ein bisschen bleibt, sind 3 Punkte, die ja super wichtig waren für Dortmund. Also, dass sie jetzt trotzdem nochmal da den Sieg holen konnten, ist ja wichtig, da Leipzig auch gepunktet hat. Aber ganz so souverän, wie es danach dargestellt wurde, finde ich, von Stimmen aus Dortmund, war es jetzt dann nicht.
Ich meine, gut, also in Unterzahl sowas zu verteidigen, kann man schon, ich verstehe schon, warum man das quasi positiv sieht aus Dortmunder Sicht. Aber ich fand wirklich, dass es so einige Sachen gab, die nicht verständlich waren. Also Beispiel zum Beispiel auch Füllkrug, der eben schon in der ersten Hälfte eine gute Aktion hatte, ansonsten wieder relativ abgemeldet war. Und dann musste der immer alleine den Aufbau von Werder anlaufen. Und letztlich war ja dann eigentlich seine Hauptaufgabe, steh halt bitte an der Mittellinie, falls wir kontern können, weil dann spielen wir schnell nach vorne. Und dann muss ich aber doch die Frage stellen, ist Füllkrug dann wirklich der Beste, um den da hinzustellen und ihn mit diesem Arbeitsauftrag zu machen? Also das ist jetzt sehr kritisch. Ich weiß, dass Dortmund gewonnen hat und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein typisch, ich bin jetzt gerade hier so ein Sofa-Trainer, das ist mir schon klar. Aber ich habe es halt zumindest nicht verstanden. und weil es sich einreiht in so manche Sachen, die ich bei Dortmund nicht verstehe, wollte ich es nennen. Aber um nochmal kurz auf Werder zu blicken, weil ich weiß ja, dass du einen Fokus auf Werder Bremen hast. Man hatte leider noch eine Verletzung zu verkraften. Niklas Stark hat sich in der 83. Minute verletzt, muss dann ausgewechselt werden und der wird jetzt bis Ende April ausfallen. Also in der Abwehr, wo man ja auch bei Malatini, der bisher toll gespielt hat, aber gegen Sancho hast du gesehen, ja okay, herzlich willkommen in der Bundesliga, sowas passiert hier, du musst bitte immer die Tiefe zumachen. Das kann hier eben einfach passieren, dass du sonst ausgewackelt wirst. Werder hat jetzt 30 Punkte, ich will jetzt nicht Werder in den Abstiegskampf reinreden und so weiter, aber wie blickst du jetzt darauf, dass man jetzt zumindest eine Ergebniskrise hat? Das kann man ja schon sagen, jetzt das zweite 1-2 in Folge, das nicht unbedingt hätte sein müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also von den Ergebnissen her muss es jetzt einfach nach oben gehen. Oder beziehungsweise sie haben ja auch fast schon, ich will jetzt auch nicht über Abstieg reden, weil sie reden gefühlt eher noch davon, oh, jetzt, wenn wir jetzt so weiterspielen mit den Ergebnissen, dann wird das mit Europa auf jeden Fall nichts mehr in dieser Saison. Also ich weiß nicht, ob sie selber jetzt das alle erzählen, aber das ist so ein bisschen, sie hängen so dazwischen. Also ich meine, wie viele Punkte sind es jetzt zum, ja okay, 12 Punkte zum Relegationsplatz, das ist schon eine Menge, aber ja, also irgendwie muss man ja auch sich dahingehend weiterentwickeln, dass man irgendwie schafft, jetzt auch mal Spiele zu gewinnen oder wenigstens zu punkten und nicht immer 1-2 verlieren, letzte Woche ja auch schon in Hoffenheim.
Ja, genau.
Ja, und genau, weil du es eben auch gesagt hast, der Ausfall von Niklas Stark, der ist natürlich auch ja, muss man jetzt mal schauen, wie man, das ist generell auch ein Thema mit der Verteidigung bei Werder. Also, da fehlt ihnen halt teilweise einfach die Qualität mit Malatini, der auch gute Aktionen hatte, aber genau, von Sancho auch dann halt mal aufgezeigt bekommen hat, ja, wo die Grenze vielleicht auch ist. Aber wenn wir jetzt gar nicht hatten, wer mir aber gut gefallen hat, war der Lühn. Den fand ich eigentlich gut in der Zentrale, der hatte gute Aktionen. Aber ja, man weiß nicht so richtig, wo jetzt die Reise hingeht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das bei Werder jetzt so genau wissen.
Also sie sind sich uneinig. Wir haben ja einen Werder-Schwerpunkt gehabt mit Tobi Escher in der vorletzten Woche. Und da gab es große Diskussionen darüber, weil Tobi gesagt hat, naja, jetzt kommen eigentlich erst so die richtigen Gegner und das wird sich wahrscheinlich alles so ein bisschen einpegeln. Und ich habe auch gesagt, ja, also jetzt mal erstmal abwarten, weil gerade die Auswärtsspiele waren nicht so gut. Da gab es einige Werder-Fans, die sich davon persönlich angegriffen gefühlt haben. Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch die Werder-Fans wissen nicht so ganz, wo man steht, aber man kann halt extrem froh sein, dass es halt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.
Das stimmt, ja.
Und das ist ja schon mal was. Und mit Linien hat man einen sehr guten Sechser. Gegen Bremen ist es nicht wichtig, linienbrechende Pässe zu spielen, sondern du musst linienbrechende Pässe spielen.
Wow.
Ich taste mich so langsam ran.
Es wird immer besser.
Nee, du wirst müder, weil wir schon so spät am Sonntagabend haben. Das ist wahrscheinlich der Grund. Also, Bremen spielt jetzt dann bei Union Berlin. 30 Punkte hat man aktuell und wie man in der Tabelle dasteht, haben wir ja gerade schon umrissen. Und für den BVB geht es jetzt noch nicht direkt ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, sondern zuerst noch Rückspiel gegen die PSV. Da könnte man ja vielleicht noch ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Einen Punkt Vorsprung hat man vor Leipzig in der Tabelle und die vorhin schon angesprochenen 7 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt, wenn die denn nochmal interessant werden sollten. Und dann nach der Länderspielpause das Spiel beim FC Bayern. Früher mal das Topspiel in der Liga. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir schauen es uns trotzdem an. So wie wir uns alles angucken und so wie wir uns auch Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg angeguckt haben. Das war das letzte Sonntagabendspiel. Und Leverkusen ist so ein bisschen gemein zur Liga, also zumindest für alle, die darauf hoffen, dass es nochmal irgendwie spannend würde. Denn Leverkusen hat jetzt schon mehrfach in dieser Rückrunde leicht gewackelt in Spielen und hat die immer gewonnen. Und jetzt hat man unter der Woche dann in Karabakh mit einer leicht rotierten Formation 0-1 zurückgelegen, erst wieder in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht, also auch da gewackelt, aber immerhin eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel mitgenommen. Und jetzt gegen Wolfsburg, ja, da hat man im Grunde, ja, vielleicht so ein bisschen gewackelt, ich weiß es nicht, das muss uns gleich Miri beantworten, aber dann gibt es zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga einen Platzverweis für den Gegner von Leverkusen. Moritz Jens holt sich in der 28. Minute die gelb-rote Karte für ein Foul an Schick, das auch nicht unbedingt hätte sein müssen, denn der Raum, in den Schick da reindribbeln wollte, das ist nicht der, in dem Tore erzielt werden, zumindest in aller Regel nicht, außer Antonia Halverkamps macht das irgendwie beim MSV Duisburg. Aber die stand ja nicht auf dem Platz. Also, und ab dann war Leverkusen in Überzahl und dann war es auch ein anderes Spiel. Vorher hatte Miri ja der VfL Wolfsburg durchaus so kleinere Chancen. Würdest du sagen, das war vorher ein Spiel auf Augenhöhe oder überinterpretiere ich das dann, weil richtig viele Schüsse sind ja auch nicht bei rausgekommen. Also am Ende des Spiels waren es 2 für Wolfsburg.
Also ein Spiel auf Augenhöhe war es, glaube ich, nicht. Und zwar, glaube ich, in keiner Phase. Ja, vor dem Platzverweis hat Wolfsburg ein bisschen mitgespielt. Und nachdem ich in letzter Zeit viel den Rasenfunk gehört habe, war ich fast schon positiv überrascht von Wolfsburg, weil die ja meistens in deiner Kritik nicht so sonderlich gut wegkommen.
Außer im letzten Schwerpunkt, ausgerechnet im VfL-Schwerpunkt, bin ich dann komplett umgefallen und dachte, ach komm, so schlecht ist es doch gar nicht. Ja.
Ja, also sie haben es versucht. Spätestens mit der roten Karte, mit der gelb-roten Karte war dann einfach der Stecker gezogen. Und ich würde auch nicht sagen, dass Leverkusen heute wirklich gewackelt hat. Wenn man den Satz anfängt mit, sie sind gemein zur Liga, würde ich ihn eher weiter führen mit, weil sie einfach gefühlt keinen Zug zum Tor hatten heute, nichts, eigentlich gar nicht wirklich viel fürs Spiel getan haben und trotzdem eigentlich relativ ungefährdet 2-0 gewinnt. Also das ist so ein bisschen, gutes Turnierpferd springt nur so hoch, wie es muss. Das war so ein bisschen, die haben es 1-0 gemacht, das sie auch wirklich sehr schön gemacht haben. Also in der 37. Minute der Kopfball von Teller mit seinen monströsen 1,73, die er aufs Feld bringt, war vorher eine extrem starke Vorarbeit von Grimaldo. Also 2-3 kurze Pässe, Grimaldo setzt sich schön durch bis zur Grundlinie und flankt ihn rein. Und Teller ist einfach der Einzige, der durchgelaufen ist. Es hat kein Verteidiger gedacht, dass man da mitlaufen muss. Und dann macht er den halt rein. Und ab da war es das eigentlich. Also ich habe irgendwann, ich weiß nicht, welche Zahl das war, 500 Pässe mehr für Leverkusen im Vergleich zu Wolfsburg. Also es war eigentlich nur noch ein bisschen wie's Eckchen spielen vorm Training. Also die Leverkusen haben sich einen Ball hin und her geschoben, hatten gar keinen Zug zum Tor. Haben aber auch keine, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich verstehe, dass man nicht komplett mit allem, was man hat, aufs 2-0 geht, weil du spielst in Überzahl, du kannst den Gegner erstmal müde machen und den Ball laufen lassen, ja, aber du kriegst den Gegner halt auch nur müde eigentlich, wenn du mal ab und zu ein bisschen Tempo reinbringst und das haben sie halt auch nicht gemacht. Also Wolfsburg musste sich ja auch nicht mal wirklich anstrengen die meiste Zeit, um zumindest die Passwege nach vorne zuzumachen, weil Leverkusen weder mit Tempo verlagert hat, noch mal irgendwie eine Tempo-Variation selbst drin hatte auf dem Weg nach vorne, mal eine Einzelaktion oder so, sondern es waren 2-3 Meter rechts und links, die Wolfsburg verschieben musste. Und dadurch, dass das immer alles in mäßigem Tempo passiert ist, kamen sie da auch ganz gut mit. Irgendwann hat Wolfsburg dann mal wieder 1 oder 2 Gegenangriffe gefahren und sich ein bisschen entlastet. Aber auch da hat Leverkusen keine Anstalten gemacht, nach Balleroberung irgendwie zu versuchen, schneller nach vorne zu kommen. Ja,
stimmt.
Also irgendwie war Leverkusen so, hat man das Gefühl gehabt, dass die einfach so dachten, ja, dann gewinnen wir halt heute 1-0, ist auch okay. Also so wirklich viel fürs Spiel haben sie dann nicht mehr gemacht. Das war dann so ein bisschen gegen wollte nicht, gegen konnte nicht, hatte ich das Gefühl. Also die Leverkusener wollten irgendwie nicht mehr machen und die Wolfsburger konnten einfach nicht mehr machen. Das dann in der 86. ein so grandioses Tor nochmal fällt, ist dann natürlich, da ergibt sich einmal dann ein Raum hinter der Kette, weil Wolfsburg mal nicht ganz so tief steht. Und dann spielt Palacios einen überragenden diagonalen Ball da hinten rein. Und ich liebe sowieso die Bälle hinter die Kette, wenn sie diagonal kommen und nicht diese total geraden Bälle nach vorne, weil wenn die so kommen, sind die super schwer zu verarbeiten. Und wenn die so leicht diagonal kommen, kann man natürlich viel mehr mit dem Ball anfangen. Gut, Florian Wirtz kann dann den auch einfach mal direkt nehmen. Also den macht auch nicht jeder in der Bundesliga so, muss man dann auch sagen. Ja, aber dass er den dann halt auch noch mit rechts, ich weiß gar nicht, wie man den Ball, der so von halb rechts kommt, mit rechts so nehmen kann. Aber irgendwie,
er hat den letztlich mit der Hüfte hinterlaufen, hatte ich das Gefühl. Das war wie so, wenn Roger Federer die Rückhand hinterlaufen hat und ihn dann so schön Longline einfach ins Feld geballert. Ja.
Ja, den hat er echt schön genommen.
Und Palacios generell, also Palacios hat wieder gespielt neben Xhaka, das ist natürlich noch erwähnenswert. Andrich saß auf der Bank. Und Palacios, glaube ich, war der unsichtbare Garant für diesen Sieg. Also nicht, dass jetzt Leverkusen es wahrscheinlich hätten sie es auch mit Andrich gewonnen. Aber Palacios ist derjenige, der so presst vor der gelb-roten Karte, dass eben der Pass dann so ungenau gespielt wird, dass dann eben Schick dazwischen spritzen kann und Jens zu spät kommt und die gelbe Karte sieht. Da war es eben Palacios und eben diese Vorlage, hast du gerade erwähnt, die war natürlich absoluter Zucker. Ich finde das interessant, was du gesagt hast zum Tempo bei Wolfsburg, weil auf der einen Seite würde ich da mitgehen und es war auch am Ende eines langen Fußballwochenendes sich manchmal ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren auf dieses Spiel, weil man halt wirklich gesehen hat, okay, also hier wird nichts mehr passieren und Wolfsburg war auch wieder so, wie Wolfsburg ganz oft unter Niko Kovac war. Also ich habe ihn jetzt zwar ein bisschen gelobt im Schwerpunkt und auch in den letzten Sendungen. Ich fand auch, dass es bei 11 gegen 11 okay war. Aber halt beim Stand von 0-1 in Unterzahl so gar kein Signal von außen zu geben, was irgendwie sagt, jetzt aber bitte. Und dann aber nach dem 0-2 dann Behrens und Wimmer einzuwechseln. Also, da habe ich mir wieder gedacht, okay, gut, warum habe ich nett über dich gesprochen, wenn du dann doch wieder solche Dinge tust, die so einfach zu kritisieren sind. Aber was ich eben interessant fand war, und das hat auch, ich weiß gerade nicht, irgendwo habe ich das in der internationalen Presse gelesen, da hat irgendjemand von Wolfsburg, ich glaube es war Grimaldo, hat einem spanischen Medium ein längeres Interview gegeben und da hat er erzählt, dass ihnen Xabi Alonso im Training immer beibringt, dass sie in gewissen Zonen des Feldes den Rhythmus ändern müssen. Also dass sie eben in diesem Dong, Dong, Dong hin und her sich nach vorne spielen und dann aber, dass es da manchmal so Felder gibt und da sollen sie dann schneller spielen. Und als ich jetzt mal drauf geachtet habe, ist mir das auch in diesem Spiel aufgefallen. Und das waren dann fast immer die Situationen, in denen dann auch was Interessantes passiert ist. Und das war nämlich eigentlich immer, wenn sie im Angriffsdrittel links oder rechts vom Strafraum waren oder wenn sie im Halbraum direkt vorm Strafraum waren, dann wurde es immer schneller. Dann wurde es immer zack, 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 zack und dann entweder Ballverlust und sie haben ihn wieder zurückgewonnen und dann wieder dong, dong, dong. Oder es gab eben direkt den Abschluss. Und das fand ich interessant und ich hatte nur den Eindruck, sie haben, also nicht alle haben das dann immer voll durchgezogen. Also weil es gab ja noch diesen Pfostenschuss von Wirtz, von Schick, das war auch so, bisschen das Tempo hat, wirklich nur so ein kleines müdes Tempo, zack, Wirtz es hinter der Kette, super laufig, trifft nur den Pfosten. Adli hat das, finde ich, ganz gut gemacht in der zweiten Hälfte, dass der wirklich immer nochmal so das Tempo erhöht hat. Aber das fand ich interessant und das scheint mir echt sowas zu sein, wonach man so ganz gut ablesen kann, wie heiß sind sie gerade in dem Spiel. Ich fand es ein bisschen fahrlässig und auch enttäuschend, dass sie gegen ein relativ statisches Wolfsburg so wenig gemacht haben, weil, das muss man ja auch sagen, Paredes und Baku, die hatten ja krasse Probleme gegen die Außenverteidiger. Also so wie man es ja auch, also alle haben gerade Probleme gegen Grimaldo und so weiter, aber ich glaube, die hätten dann noch viel mehr machen können. Es gab eine Situation, da hat Wolfsburg sogar einen Angriff gehabt in der zweiten Hälfte in Unterzahl und Baku läuft überhaupt, also sie verlieren dann den Ball, weil sie einen total schlechten Fehlpass spielen, der überhaupt nirgendwo hätte ankommen können und Baku trabt zurück, also wirklich, er trabt zurück. Und 10 Sekunden später ist er immer noch nicht auf seiner Position angekommen, aber war halt Leverkusen wieder so ihr Dong-Dong-Dong-Spielen, ihr Langsames, konnte es gar nicht aufdecken. Das fand ich so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, na, also hier lasst er aber irgendwie was Höheres liegen. Aber gut, wer bin ich, Leverkusen zu verurteilen?
Ja, ich finde auch, dass von Wolfsburg da irgendwann hätte man vielleicht mal überlegen können, ob man noch mal ein bisschen mehr Risiko geht und noch mal versucht, wenigstens den Ball irgendwie zu erobern und sich nicht da das Chaka und wer da noch alles dabei war mit Palacios, genau, der Name hat mir gerade gefehlt. Wenn, also die haben sich ja nur noch den Ball hin und her geschoben und dann halt, klar, so wie du sagst, wenn sich dann mal die Situation ergibt, so ist ja auch 2-0 dann gefallen. Also hast du einmal den Raum und Wirtz geht da mit Tempo rein und dann kommt halt so ein Ball. Natürlich, das können sie dann schon nutzen, aber insgesamt kamen mir die Tempowechsel einfach zu wenig und vor allem dann auch von mehr als nur ein oder zwei Spielern, die da mitgehen. Aber irgendwann hat Wolfsburg ja dann überlegt, sie lassen jetzt da doch mal ein bisschen weiter vorne stehen. Ich weiß nicht, ob sie, also war ja ein schöner Gedanke, aber dafür brauche ich dann halt auch einen Ball, um dass ich ihnen dann Saar geben kann, dass er dann irgendwas damit machen kann. Aber wenn halt nur einer vorne steht und die anderen nicht mal versuchen, den Ball zu erobern, dann bringt mir der eine, der da vorne steht, halt auch relativ wenig. Also da kam von, das war schon erschreckend, muss ich sagen, dann ab dem, also seit dem Platzverweis, was da von Wolfsburg kam. Klar, es ist Leverkusen und haben schon andere Mannschaften diese Saison verloren. Gar kein Thema und in Unterzahl noch schwieriger, aber gerade dadurch, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Leverkusen Wolfsburg irgendwie 60, 70 Minuten gejagt hat, hätte man eigentlich denken können, die hätten noch ein bisschen mehr Luft gehabt, um dann irgendwie am Ende nochmal mit ein bisschen mehr Mut zu attackieren, aber da kam ja wirklich gar nichts.
Nein, 0-16 Schüsse nach dem Platzverweis bei 20% Ballbesitz für Wolfsburg. Also selbst als sie die Spieler platziert hatten, sie hatten ja nicht den Ball. Den braucht man halt leider auch im Fußball. Aber gut, der VfL ist eines dieser Teams mit 25 Punkten. Wenn man sich auch die Tabelle der letzten 18 Spiele anguckt, dann ist Wolfsburg gerade auf dem direkten Abstiegsplatz. Also die Phase ist definitiv keine gute. Wenn euch interessiert, warum ich trotzdem fast zu der Meinung gekommen bin, Niko Kovac könnte doch irgendwie gerade zum VfL passen, dann müsst ihr den letzten Schwerpunkt hören. Ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, dass ich so über den VfL spreche. Ich habe mit Dennis Lindner 1 Stunde und 20 Minuten haben wir über den VfL gesprochen. Auch darüber, dass sich die Ultraszene da gerade so ein bisschen emanzipiert bei diesem ja doch sehr besonderen Verein. Könnt ihr euch gerne anhören und dann sehen wir uns an, was am nächsten Spieltag passiert. Da hat der VfL nämlich ein ganz wichtiges Heimspiel gegen den FC Augsburg. Der ist nämlich gerade schmucke 7 Punkte vor dem VfL, der wiederum ja 7 Punkte vor dem Relegationsplatz gerade liegt. Und für Leverkusen, die weiter ihre 10 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern haben, für Leverkusen geht es jetzt ins Rückspiel gegen Karabakh, bevor man zum SC Freiburg reist und dann sehr wahrscheinlich eine wunderbare Länderspielpause genießt, denn man wird definitiv an der Tabellenspitze liegen. Und ob sich das nochmal ändert, ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt über das Spiel Bochum gegen Freiburg sprechen. Das war das dritte der Sonntagsspiele, die wir hier zu besprechen haben. Und gegen West Ham unter der Woche konnte Michael Gregoritsch noch kurz vor dem Ende das erlösende 1:0 machen. Gegen Bochum 3 Tage später dann war er wieder der Matchwinner. Das 1:0 von Eggestein legt er per Kopf nach einer Flanke von rechts in der 36. Minute stark. Also er legt den Ball stark ab und so bereitet er das Tor vor und das 2:0 erzieht er dann selbst nach Flanke von Doan. Bochum hatte bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel Anlass, sich zu ärgern und zwar über ganz unterschiedliche Dinge, über den Schiedsrichter, der manche Situationen nicht pro Bochum gepfiffen hat, über knappe Situationen, in denen man einfach das Pech hatte, dass der Ball nicht zu Bochum fliegt, sondern dann immer bei einem Freiburger gelandet ist. Aber vielleicht auch über sich selbst, denn Bochum selbst hat aus vielen guten Halbgelegenheiten wenig gute, richtige gute Gelegenheiten gemacht. Und man ist dann auch, nachdem man durch Orditz nach Ecke in der 62. Minute rangekommen ist, nicht in der Lage gewesen, noch das zweite Tor zu erzielen. Und so gewinnt eben Freiburg dieses Auswärtsspiel und kommt mit 3 Punkten davon, was natürlich für Freiburg im Kampf um die Europapokalplätze auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg war. Charlotte, vorhin hast du bei Werder gesagt, da ist Dortmund davongekommen mit dem Dreier. Ist auch Freiburg mit dem Dreier davongekommen in Bochum?
Ja, nicht ganz so sehr wie Dortmund, würde ich sagen. Wenn man jetzt mal, also Bochum hatte ja in der 90. noch eine sehr gute Chance. Durch Schlotterbeck lässt man die jetzt mal außen vor. Hat Freiburg das eigentlich sehr gut verteidigt, finde ich. In der letzten Kette. Also Bochum hatte natürlich immer wieder so Halbchancen, wie du es schon genannt hast, aber halt eben zu wenig gute Chancen, weil Freiburg es aber auch gut gemacht hat, finde ich. Ja, und ist so ein bisschen ärgerlich für Bochum, weil es eigentlich sind sie gut ins Spiel gekommen, hatten viel Ballbesitz. Ich habe bei DAZN gab es vorher natürlich die beiden Trainer zu hören. Und da hast du schon gehört, ja, Streich weiß, was Letsch machen wird. Letsch weiß, was Streich macht mit den Freiburgern. Und dementsprechend ging es auch los. Also waren beide sehr gut aufeinander eingestellt.
Ja, stimmt.
Außer, dass Streich gesagt hatte, er wolle versuchen, viel Ballbesitz zu haben oder sein Team soll es versuchen. Das ist ihm nicht so richtig gelungen. Also das war eher Bochum, die sich da auch wirklich, also finde ich, eine gute Spielanlage hatten. Und das 1:0 durch Eggestein fällt dann auch wirklich ja so ein bisschen aus dem Nichts. Weil eigentlich nur Bochum so ein bisschen am Zuge war. Da kann man auch, dass sie so eine gute Spielanlage hatten, finde ich, liegt auf jeden Fall auch an der Zentrale mit Stöger, Lucia und Masovic, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, der auch irgendwie eine besondere Rolle von Letsch vorher zugeteilt bekommen hatte, weil er eben, oder weil sie es quasi oft zu dritt aufbauen wollten und er hat sich fallen lassen.
Mhm.
Genau, und dann, ja, entscheidende Situation, du hast es schon gesagt, mit Marco Fritz ist 2 Minuten nach dem 1:0 durch Eggestein, gibt es so eine Situation im Strafraum der Freiburger, wo Ginter Bruschinski, sage ich mal, doll umarmt, er klammert sich an ihn und lässt anscheinend, zumindest der Ansicht von Marco Fritz zufolge, anscheinend im richtigen Moment los. Ich finde, also ich verstehe die Bochumer, die sich sehr darüber aufgeregt haben. Ja, der VAR hat sich ja nicht gemeldet. Also, ja, also wenn es da Elfmeter gibt, dann, dann dürfen sich die Freiburger oder Ginter darf sich dann eigentlich auch nicht beschweren. Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen Pech gewesen für Bochum und auch, dass sie halt kurz vor der Halbzeit dann auch nochmal die Chance von Stöger lässt sie, glaube ich, aus, hat einen Kopfball nach einer Flanke, wo er ein bisschen allein gelassen wird. Ja, sonst geht man da mit dem 1-1 in die Hälfte und kann dann danach nochmal ja, wieder bei Null starten, so ein bisschen. Aber ja, Freiburg war im Endeffekt einfach zu effizient mit seinen Chancen und haben es dafür, dass sie gegen West Ham ja wirklich ein super intensives Spiel hatten, haben sie es schon sehr souverän, finde ich, gespielt. Hm. Muss man ihnen zugute halten. Und ja, für Bochum, sage ich mal, stehen jetzt noch mal viel wichtigere Spiele an, aber eigentlich hätten sie von dem, was sie spielen, also weil sie es schon gut gemacht haben, wäre auch mehr drin gewesen. Aber ja, ich finde, das 2-1 geht auch in Ordnung. Mehr als das 2-1 bei Werder dort.
Okay, lass mal kurz mit Freiburg beginnen. Also interessant fand ich, dass Christian Streich angesprochen in der Pressekonferenz, also erst hat Thomas Letsch eben ein paar Szenen genannt, da gab es ja auch noch ein Handspiel von Sedilla, was man noch hätte pfeifen können, weil er hatte den Arm auf jeden Fall erhoben, sah sehr, sehr komisch aus, muss man sagen. Und es gab noch einen Tritt von Gulde in den Bauch von Förster, wo man auch über Rot hätte diskutieren können. In der Premier League wäre es gar nicht gepfiffen worden, wie wir jetzt seit Liverpool gegen City wissen. Aber Christian Streich hat dann gesagt, und Thomas Letsch hat schon gesagt, ich habe mich darüber geärgert, aber ist keine Entschuldigung, ich möchte das nicht als Entschuldigung verstanden wissen. Und Christian Streich hat dann gesagt, naja, aber es gab auch Situationen auf unserer Seite, die hätten gepfiffen werden können. Röhl ist einmal alleine aufs Tor zugelaufen, wurde zurückgepfiffen. Es ging um eine gelb-rote Karte, die...
Bernardo, glaube ich, ne?
Genau, danke, Bernardo. Ja. Auch gut hätte sehen können, die da nicht gepfiffen wurde. Und das fand ich ganz interessant, zeigt aber auch schon, was für ein sloppy Spiel das irgendwie war von beiden Teams. Also Marco Fritz hatte sehr viel zu tun. Ich fand, er lag nicht immer richtig. Ich finde, dieser Strafstoß gegen Ginter, den muss es eigentlich geben, weil selbst wenn er loslässt, dann tut er das erst im Strafraum und dann ist das nach meinem Verständnis faul. Aber okay, das hat Marco Fritz anders gesehen. Er musste 9 gelbe Karten verteilen. Also das zeigt schon, welche Richtung dieses Spiel ging. Aber was ich aus Freiburger Sicht dann interessant fand, waren so zwei Dinge, die man so mitnehmen kann aus diesem Spiel. Das eine ist, die rechte Seite hat sehr, sehr gut funktioniert. Der rechte Flügel war ja viel wichtiger als der linke. Wer hätte das gedacht, wenn Günther und Grifo auf dem Feld stehen? Also eigentlich niemand. Ist eigentlich auch nicht so geplant. Und dann haben sie aber ihre Flanken sehr, sehr gut vorbereitet. Also Gregoritsch stand ganz oft, entweder ist er im Tempo in den Ball reingelaufen, also in die Flanke, oder er stand sehr, sehr gut. Und natürlich ist es 0-1 besser zu verteidigen aus Sicht von Bochum. Aber das war halt auch einfach sehr, sehr, also Gregoritsch wusste genau, was er tun muss und Eggestein wusste genau, wo er stehen muss, damit Gregoritsch diesen Ball ablegen kann, der so als Bogenlampe letztlich runterkommt. Und das Zweite ist, dass man es eben geschafft hat, nach dem West Ham-Spiel, du hast es ja auch gesagt, diese Resilienz zu zeigen. Und du hast es ja einzelnen Spielern richtig angemerkt. Also ich fand Litz Doan, als er dann ausgewechselt wurde, das war eine Erlösung, weil der war einfach richtig platt. Der hat auch so einen Konter so total unnötig hergeschenkt. Und meiner Meinung nach war das einfach Erschöpfung, weil der vorher ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und da gab es so einige Spieler, die dann früher runter mussten. Plus, du hast ja dann auch noch Matthias Ginter, der noch ausgewechselt werden muss. Und Kübler kommt dann für ihn und muss gleich in der ersten Situation einen tiefen Pass verteidigen. Mhm. Mhm. Dass Freiburg da in der Lage ist, nach so einem Spiel gegen West Ham jetzt dieses Spiel zu gewinnen, das ist definitiv eine Weiterentwicklung. Und dass dann da auch Glück mit dazu gehört, gehört ja dann zu Bochum. Aber magst du zu Freiburg noch was zu ergänzen, bevor wir noch kurz über den VfL sprechen?
Genau, ich glaube, am Ende sind sie wahnsinnig froh, einfach mal wieder gewonnen zu haben. Das haben sie ja, glaube ich, im Spiel nicht geschafft. Also Bayern letzte Woche war ja wirklich auch gut. Also, aber es hat halt eben so ein bisschen der Sieg gefehlt. In der Euroleague, da performen sie. Aber in der Bundesliga hat es zuletzt halt so, was Ergebnisse angeht, zumindest gehapert, was auch verständlich ist. Da sind sie dann vielleicht noch nicht so weit, um diese Doppelbelastung so völlig wegzustecken. Aber immerhin so weit, dass sie nicht absteigen. Also das gab es ja auch schon die Zeiten vor ein paar Jahren. Aber nee, was mir noch aufgefallen ist, oder was ich loben würde, wäre auch Atubolu heute, muss ich sagen, weil zumindest im Spiel mit Ball, er war sehr handlungsschnell und hat ja auch das 2-0 ein bisschen eingeleitet, indem er wieder so einen Abschlag sofort ganz schnell ausführt und wieder auf Salai, der den ganz oft bekommen hat und auch eigentlich oft wirklich festmachen konnte. dann gut verzögert und so kommt halt das Tor mit der Flanke durch Doğan zustande. War auch schön anzusehen, wie er da denkt, als letzter noch ein bisschen rumtricksen zu können. Also es war nie gefährlich oder so, aber man sieht, dass der auch sehr gut am Ball ist. Riemann aber auch, der hat ja auch Gregoritsch, glaube ich, zweimal ins Leere laufen lassen. Also die hatten da auch ihren Spaß.
Ja, Riemann, der in der Nachspielzeit dann beim Einwurf weiter vorne steht als Bernardo. Er ist offensiver positioniert als der.
Ja, ja, aber dann auch nur so halb, ne? Nicht so ganz, dass er komplett vorne mit reingeht, sondern ich mache hier mal Absicherung.
Ja, und dann verlieren sie sogar den Ball, aber Höhler schafft es dann nicht, entweder zu passen auf, ich weiß gerade nicht, ob es Keitel war oder Röhl, der da noch den Ball hätte bekommen können, und sein Schuss war dann nicht gut genug. Aber also ich habe mir die Passmap von Manuel Riemann nur deswegen angeguckt, weil ich die Pässe in der gegnerischen Hälfte sehen wollte. Und die waren lustig, muss man sagen. Es waren sehr, sehr viele. Und bei Bochum muss ich, also finde ich auch in diesem Spiel sehr, sehr viele Dinge gut gemacht, aber auch so in einigen weichen Faktoren nicht ganz so gut gewesen. Insgesamt muss ich sagen, ich werde immer mehr, also ich mochte sowieso schon sehr viel, was Thomas Letsch bei Bochum macht, aber wirklich diese Anpassung auf den Gegner hin, dass man jetzt Förster ins Zentrum zieht und sagt, okay, da sollen auch die Bälle hinkommen, wir wollen im Zentrum, wollen wir letztlich dieses Spiel gewinnen. Ich finde, das hat eigentlich so bis kurz vor dem Torschuss eigentlich immer super gut funktioniert. Ich fand, die waren top eingestellt. Und er hat dann aber in der Pressekonferenz dann über eigentlich so einen weichen Faktor gesprochen, warum man nicht gewonnen hätte. Das habe ich mal mitgebracht für die Sendung, weil ich fand, dass es das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Man kann halt nicht immer alles mit Taktik erklären. Wir hören mal kurz Thomas Letsch und dann darfst du da gerne ergänzen, was du Gedanken noch dazu hast.
Selbst wenn Gregoritsch das Tor nicht macht, ich weiß nicht, wer dahinter kommt, der kann auch noch reinschieben, weil wir einfach auch da nicht scharf waren. Und das Gleiche gilt für vorne. Wir haben zwar viele Abschlüsse, wir haben eine Wucht entwickelt, ja, aber dieses letzte, dieses Scharfsein hat uns gefehlt. Und es reicht nicht, nett, brav, gut zu spielen, sondern man muss richtig top spielen, um eine Mannschaft wie den SC Freiburg zu schlagen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Deshalb müssen wir uns diese Niederlage angreifen. Ob verdient oder unverdient, interessiert sowieso kein Mensch. Es gab auch ein paar Situationen, wo ich anderer Meinung bin als der Schiedsrichter heute. Aber auf den will ich es nicht schieben, sondern so wie ich es gesagt habe, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Wir haben jetzt leider eine Riesenchance verpasst und das ist ärgerlich und damit müssen wir jetzt umgehen und uns auf das letzte Spiel vor der Länderspielpause gut vorbereiten.
Also mehr wie Taki-Chips sein, schärfer sein, sollte Bochum. Und ich fand aber, deswegen habe ich den Ausschnitt auch mitgebracht, dass das wirklich eigentlich so den springenden Punkt anspricht, der quasi der Unterschied war zwischen sehr gute taktische Leistung und so weiter gegen Freiburg und ja, man kann halt dieses Heimspiel gewinnen, so wie man halt zum Beispiel gegen Bayern gewonnen hat zu Hause oder auch gegen andere gute Teams schon. Würdest du da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast Förster schon genannt oder diese, man hat gesehen, dass diese Position einfach wichtig ist und dann kam aber Lukas Daschner rein und hat es, finde ich, fast noch besser gemacht. Also ja, beziehungsweise dann hat man gesehen, so ja, so kann es laufen und dann kommen sie auch noch in die gefährlicheren Räume. Also den fand ich gut. Der hat viele zweite Bälle gehabt, auch einfach kreativ. Aber eben auch, es gab eine Situation, glaube ich, wo er auf Lucia legt. Das ist ein super Pass, aber Lucia rechnet irgendwie nicht so richtig damit. Also das hat so ein bisschen widergespiegelt, diese ja letzte Genauigkeit, Konsequenz im gegnerischen Strafraum. Und eigentlich treffen sie ja zu Hause immer oder sind zu Hause ja super stark. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass sie, beziehungsweise das heißt, wundert es mich, also sie hatten schon, wollten das natürlich, das hat man schon gemerkt, aber dass sie es dann auch so ganz konzentriert zu Ende spielen, weil dass sie die Fähigkeiten dazu haben, haben sie ja oft gezeigt. Also im Passspiel waren sie ja eigentlich gut, nur ja, haben sie es dann halt einfach nicht geschafft, diese Chancen so richtig herauszuspielen. Also weil sie es dann einfach zu ungenau gemacht haben.
Ja, und eben die Schärfe so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Also ich habe mir das schon während des Spiels gedacht, meine Güte, wie oft sind die eigentlich im gegnerischen Strafraum? Deswegen habe ich danach nachgeguckt. 56 Mal waren sie im gegnerischen Strafraum. Allein Stöger hatte 111 Ballkontakte, 10 Torschussvorlagen. Der hat 22 Flanken geschlagen und davon 12 zum Mitspieler gebracht. Also über 50% Flankenquote. Absolut fantastisch. Kevin Stöger darf weiter flanken. Er hat hiermit die Absolution von mir erhalten. Ordetz hat 11 Kopfballduelle gewonnen, Schlotterbeck und Bernardo je 7. Also sie hatten eine krasse Überlegenheit auch in der Luft. Sie haben allein im gegnerischen Strafraum 10 Kopfbälle gewonnen. Aber auf dem zweiten Ball war halt zu selten dann jemand da. Also, und da hat es Freiburg auch gut gemacht. Also die haben dann auch konsequent rausgeprügelt, muss man sagen. Also
ja,
die haben
total
da nicht den Grillitsch gemacht, sondern da zack, Richtung Tribüne. Mhm. Und jetzt formieren wir uns alle neu. Aber Ja, es war wirklich so eine Kleinigkeit, die gefehlt hat bei Bochum.
Aber stimmt, sie haben durch die Einwechslung von Hofmann, haben sie umgestellt, oder was heißt umgestellt, aber dann haben sie diese langen Bälle versucht und es hat ja auch geklappt. Also hat man ja gesehen, deswegen haben sie das dann weiter forciert. Ja, klar, aus Bochum-Sicht ist es schade, dass man daraus jetzt nicht dann mehr machen konnte.
Das ist wahr. Und deswegen ist man gerade auf Rang 15. 7 Punkte Vorsprung eben vor dem ersten FC Köln. Aber die wirklich wichtigen Spiele für Bochum, die kommen genau jetzt. Auswärts in Mainz, dann Länderspielpause, danach Heimspiel gegen Darmstadt, auswärts in Köln, Heimspiel gegen Heidenheim. Das heißt, man wird gegen die Gegner 16, 17 und 18 jetzt dann in den nächsten 3 Wochen spielen. Da heißt es zu bestehen. Da hatte man jetzt schon ein gutes Testmaterial mit Freiburg, man hatte sehr viel Ballbesitz, 59%, hat daraus ja 24 Schüsse auch rausgespielt und viele Dinge haben gepasst, nur eben manche kleine Details nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es bei Bochum weitergeht und ich hatte auch den Gedanken, weil es ja gerade so wieder mal Gerüchte gibt, Christian Streich könnte vielleicht nach der Saison aufhören. Ich wäre ein Riesenfan davon, wenn das natürlich irgendwie möglich wäre, Thomas Letsch als Nachfolger von Christian Streich. Weil der, magst du nicht?
Doch, auf jeden Fall.
Weil ich finde, taktisch ist der super und der hat noch einen, also der ist ja auch pädagogisch ausgebildet und so weiter, ist ja Lehrer. Das merkst du, wenn er über seine Spieler spricht. Unheimlich wertschätzend. Ich finde, er hat auch einen ganz, ganz guten Umgang mit den Medien. Jetzt manchmal ein bisschen reagiert er ein bisschen sensibel auf Kritik, aber das ist auch, glaube ich, normal, wenn du so oft einfach Fragen beantworten musst, die sich jetzt oft auch gleichen, muss man sagen. Und Thomas Letsch, also ja, ich muss sagen, der hat in der Saison nochmal so einen richtigen Schritt nach vorne gemacht mit dem VfL Bochum zusammen. Und ich meine, wie Bernardo zum Beispiel inzwischen spielt, welche Rolle der spielt im Spielaufbau, wo der überall, also Bernardo auch tolles Spiel gemacht, also ach, vielleicht habe ich hier gerade meinen Anfang Hero verraten. Ich weiß es noch nicht. Ich entscheide mich da immer spontan. Jetzt habe ich ihn schon ein bisschen besungen. Also so geht's weiter für Bochum und für Freiburg. Geht's jetzt dann natürlich nach London. Man wird gegen West Ham das Rückspiel spielen und dann das Heimspiel gegen Leverkusen. Also da kommen jetzt nochmal 2 richtig dicke Brocken. Auf Rang 8 ist man jetzt gesprungen, hat 33 Punkte, damit 7 Punkte Rückstand. Auf Tabellenplatz 6 und punktgleich mit Tabellenplatz 7 Hoffenheim ist man aktuell und der 7. Platz, der könnte dann ja je nach Abschneiden von Leverkusen im DFB-Pokal auch reichen für den Europapokal. Über den 8. Platz müssen wir übrigens nicht reden, da sieht es nicht so gut aus für Deutschland aktuell. Dafür sind noch zu viele englische Teams in den Wettbewerben. So, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir einen kurzen Break. Denn ich muss natürlich auch in dieser Folge kurz Werbung für den Rasenfunk machen, denn das ist die einzige Werbung, die es hier gibt. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, liebe Hörerinnen und Hörer. Und getan haben das unter anderem, und dafür bedanke ich mich sehr herzlich, Kalle plus SGE plus RF ist gleich Herz, Johannes Advokün, Tim Malte US und Martin Enig. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als SupporterInnen registriert. Das bedeutet letztlich einfach nur, dass ihr uns eure E-Mail-Adresse gebt und auf welcher Art und Weise ihr uns unterstützt. Und dann lese ich euch nach dem Zufallsprinzip hier vor und ihr bekommt, naja, wenn man ehrlich ist, einmal, maximal zweimal im Jahr noch eine E-Mail, wo wir euch ein bisschen Einblicke in die Kulissen, hinter die Kulissen beim Rasenfunk geben. rasenfunk.de/supportersclub. Und dann wollte ich euch noch kurz erzählen, was euch in dieser Woche im Rasenfunk erwartet. Unser Schwerpunktthema wird der FC Augsburg sein. Warum Augsburg? Das werden wir unter anderem im Augsburg-Segment dann kurz ansprechen. Die liegen nämlich in der Rückrundentabelle auf europäischen Plätzen. Wir wollen mal rausfinden, warum eigentlich. Außerdem wird eine Ligatour zur zweiten Liga der Männer erscheinen. Da sprechen wir über Hertha, Kiel und Hannover. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen, kommt dann in der Nacht auf Freitag. Und der Hinweis außerdem noch, unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr noch den Kiosk leer kaufen. 30% gibt es auf alles, denn wir wollen den Kiosk schließen. Der funktioniert leider nicht so wirklich als Unterstützersäule für den Rasenfunk. Deswegen großer Ausverkauf, kiosk.rasenfunk.de. Kauft uns alle Tassen weg. Wir haben noch ein paar Hoodies, ein paar T-Shirts. Und dann werden wir irgendwann dieses Kapitel beenden. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Kapitel des Spieltags und das fand in Leipzig statt. Da haben wir auch einen Europapokal-Teilnehmer, nämlich einen Champions-League-Teilnehmer. Leipzig unglücklich ausgeschieden mit einem 1:1 gegen Real Madrid. Immerhin konnte man jetzt dann am Samstag gegen Darmstadt das Rennen um die Champions League offen halten, denn gegen ein auf 7 Positionen im Vergleich zum 0:6 gegen Augsburg verändertes Darmstadt, die im 4-4-2 aufgelaufen sind, lief es sehr ordentlich für Leipzig. Bauch hat sich viel gespiegelt, 4-2-2 gegen 4-4-2. Da ist dann entscheidend, wer rückt aus seiner Position raus. Und das haben sie immer wieder gut gemacht. Unter anderem gleich in den ersten 2 Minuten. Da gab es erst fast ein Eigentor, das hat aber dann zur Ecke geführt und nach der Ecke fiel dann das Eigentor. Das war dann das 0:1 in der 3. Minute. Da konnte man schon Sorge bekommen, was das für Darmstadt werden sollte. Aber ganz so schmerzhaft wurde es nicht. Nicht so schmerzhaft wie letzte Woche. Allerdings ist die Frage, woran das lag. Ob das jetzt wirklich an Darmstadt lag oder vielleicht daran, dass Marcel Schuhn sehr gut gehalten hat und dass Leipzig Chance um Chance um Chance vergeben hat. Einzig Christoph Baumgartner trifft nochmal kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0. Dribbelt vor dem Strafraum an, schießt sehr platziert. Aber das war der Endstand. Die Frage ist aber, Miri, tja, also Thorsten Lieberknecht hat danach gesagt, und ich werde auch nochmal kurz dann was von ihm einspielen später, der hat gesagt, es ging vor allem darum, jetzt Sicherheit zu gewinnen. Und auf der einen Seite, finde ich, kann man das ja sagen, ja, hat geklappt. 0:2 in Leipzig ist ja völlig okay. Aber auf der anderen Seite, ich habe das Spiel im Real Life gesehen und ich habe mich dann doch gewundert, wie viele Chancen eigentlich Leipzig hatte. Ich meine, allein Louis Openda, der nur eingewechselt wurde, der muss ja noch mindestens einen Treffer machen. Wie würdest du denn auf die Leistung von Darmstadt blicken?
Auch das ist ja leider ein Spiel, das ich aufgrund der technischen Probleme über 90 Stimmt. Minuten sehen konnte, was sehr schade ist, weil ich mir das Spiel sehr, sehr gerne angeguckt habe, da ich aufgrund meiner Herkunft ja so einen leichten Darmstadt-Bezug habe. Hätte ich mir das gerne angeguckt und gerade nach dem Spiel von letzter Woche. Aber wenn man halt sieht, wie es losgeht, spricht das nicht gerade für Sicherheit. Also wenn du mit dem ersten Angriff gefühlt jemanden dazu, eigentlich mit einer einfachen Flanke, die Darmstädter schon wieder dazu bringst, dass sie fast ein Eigentor machen, ist natürlich ein bisschen traurig. Und dann aus der darauffolgenden Ecke ein Eigentor entsteht, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also es gibt Eigentore, wo du sagst, ja, okay, da kann er nichts machen, das passiert. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so ein Eigentor war. Also der Ball kommt per Flanke rein. Orban war es, glaube ich, der am Ball vorbeiläuft in der Mitte. Und dahinter steht der Darmstädter und ich bin mir nicht sicher, was er vorhatte. Also das Eigentor war mehr als ungeschickt, glaube ich.
Ja, also Isherwood war das. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich das bei dem O-Ton, den ich mitgebracht habe, ob das noch vorne dran hängt. Ich spiele ihn einfach mal ab. Es kann sein, dass Thorsten Lieberknecht ganz am Anfang noch auf einen Reporter reagiert, der sagt, war das nicht ein bisschen doof verteidigt? Er sieht es anders, ansonsten erzähle ich es euch danach. Und wir hören es uns einfach mal kurz an.
Wir bleiben dran, wir arbeiten weiter dran. Wir haben uns das grundsätzlich alles anders vorgestellt, aber es ist nun mal so, wie es jetzt ist. Es ist unsere Geschichte in dieser Bundesliga, so wie wir uns jetzt momentan da durcharbeiten. Und wichtig ist auch da, dass wir in dieser Gemeinsamkeit bleiben. Und ich bin weiterhin, ohne jetzt Durchhalteparolen zu schmettern, ich muss es auch, und die Verpflichtung habe ich einfach auch, solange das alles noch in dieser Situation ist, wie es jetzt darstellt, dass wir einfach daran glauben sollten und nach dem Motto immer weiter das nächste Spiel angehen sollten.
Okay, ich habe es leider weggeschnitten. Also, der Reporter sagt ja hier, Eigentor, war das nicht ein bisschen doof? Und dann sagt Thorsten Lieberknecht, also ganz ehrlich, was soll er denn da machen? Kommen Sie mal ins nächste Training, dann schieße ich Ihnen im Fünfer ein paar Bälle auf die Brust und dann gucken wir doch einfach mal, wohin Sie die abwehren. Er hat es aber sehr freundlich gesagt, also es war jetzt nicht irgendwie pumpig. Also sprich, Thorsten Lieberknecht sieht es ein bisschen anders. Aber auch davon abgesehen, also ich meine, das ist jetzt wirklich super ärgerlich, dass wir dieses Spiel wegen der technischen Probleme, dass du das nicht komplett sehen konntest, weil ich hätte so gerne mit dir über die Umstellungen gesprochen. Also 7 Veränderungen zum Augsburg-Spiel, okay, wir alle wissen warum, dieses Spiel lief ganz fürchterlich, aber ja auch Systemveränderungen, 4-4-2 gegen den Ball und vor allem 2 Außenverteidiger, die zum Teil noch nie Außenverteidiger gespielt haben. Franjic auf links und Skarke auf rechts. Und über Skarke hat Thorsten Lieberknecht gesagt, das ist eine Vollbombe, der spielt bei mir immer, der ist super. Also das ist quasi sein Dante, er hätte gerne 1000 Skarkes, so wie ich ihn verstanden habe in der Pressekonferenz. Würdest du sagen, das hat funktioniert, wenn du eben mit Blick auf die Chancen, die du ja dann auch gesehen hast, die Leipzig hattest, auf dieses Spiel blickst?
Boah, das finde ich jetzt echt schwer zu beurteilen, muss ich sagen. Also alles in allem hätte Leipzig auch höher gewinnen können anhand der Chancen, die ich gesehen habe. Dementsprechend würde ich nicht unbedingt sagen, dass es funktioniert hat. Die Szenen, die ich gesehen habe, allein von Xavi Simons, der hat ja gefühlt mit der Darmstädter Defensive gemacht, was er wollte. Und auch beim 2-0, da konnten jetzt fairerweise die Außenverteidiger nichts dafür. Aber beim 2-0 steht Baumgartner hinter den beiden Mittelfeldspielern komplett blank, also zwischen den Ketten, und da war ein Riesenraum. Also so viel Platz darf eigentlich zwischen den beiden Ketten gar nicht sein. Kriegt dann den Ball, dribbelt dann Richtung Viererkette an. Die beiden Mittelfeldspieler laufen dann noch nach, aber das muss man noch sagen, macht er dann stark, er lässt sich dann da gar nicht mehr aus der Ruhe bringen, auch wenn er Druck von zwei Gegenspielern von hinten kriegt, und macht dann das Tor echt schön. Aber was die Außenverteidiger betrifft, kann ich dir aus den Highlights, die ich gesehen habe, leider nicht mehr dazu sagen.
Also es gab keine krassen Böcke jetzt von beiden, aber gerade bei Tim Skarke fand ich, also ich verstehe auch mit dem, was dann Thorsten Lieberknecht in der PK gesagt hat, das ist einfach ein sehr wichtiger Spieler für ihn, und das ist ein neuralgischer Punkt, wenn du eben gegen David Raum spielst, wenn du gegen Simons spielst, die ja oft eben beide über den linken Flügel dann kommen, da willst du dann einen starken Spieler haben, der auch formstark oder noch am formstärksten ist bei Darmstadt. Das kann ich verstehen, aber es ist total verschenkt, ehrlich gesagt, vor allem, weil eben die Doppelsechs, fand ich auch, stand nicht immer gut. Kempe und Müller haben die gespielt, also Andreas Müller war das, und genau diese Räume fand ich irre. Und ansonsten gab es halt noch das eine Problem, was du dann eben häufig hast, wenn du im 4-4-2 stehst, du willst ja möglichst eng beieinander stehen, und das bedeutet ja oft nicht nur, dass die Ketten nah beieinander stehen, sondern oft möchte man auch schmal stehen, und das hat Darmstadt sehr extrem gemacht, und deswegen, und meistens war es so, dass Leipzig über rechts aufgebaut hat, zumindest in der ersten Hälfte, dann hat Darmstadt im ganzen Block rübergeschoben, und auf der linken Seite stand Raum komplett frei. Und Leipzig hat es gar nicht immer mit Tempo gespielt, deswegen konnte oft Darmstadt noch rechtzeitig wieder rüberschieben. Aber du hast immer wieder gesehen, nicht in jeder Situation natürlich, aber immer wieder hast du gesehen, wie beim Verschieben Räume kurz aufgegangen sind, weil sie das eben in dieser Formation noch nicht gemacht haben, so oft mutmaßlich. Und ich fand da eher von Leipziger Seite, Leipzig hat ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, Leipzig hätte auch viel höher gewinnen können. 29:9 Schüsse. Expected Goals Wert habe ich, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, aber der war auch sehr, sehr, 3,38 zu 0,55. Also war sehr deutlich. 46 Aktionen im gegnerischen Strafraum. Allein diese Chancen von Openda, von Simons, die waren schon sehr, sehr gut. Und deswegen, ich meine, Darmstadt, klar, die sind natürlich schlechter als Leipzig und kommen aus einem absoluten Horrorspiel. Deswegen ist es eine abgeschwächte Kritik, finde ich. Aber so wirklich funktioniert hat es nicht. Und so wirklich nachvollziehen konnte ich es auf dem Papier, weil letztlich spiegelst du Leipzig damit so ein bisschen. Aber du weißt ja, dass Leipzig genau das, was du angesprochen hast, immer so gut macht. Also man geht zwischen die Räume. Jemand kommt entgegen. Jemand läuft irgendwie diagonal in den Raum rein. Und dann hast du da einen Xavi Simons, dessen neuer Signature-Move offenbar ist, dass er gefoult wird, am Boden liegt, am Boden liegen noch aufsteht und dann einfach weiterläuft. Also der war ja so stark in diesem Spiel, da war Darmstadt wirklich einfach deutlich unterlegen. Und da glaube ich, dass wir eigentlich hier 0-4 gesehen haben, was aber halt 0-2 ausgegangen ist. Und deswegen redet man vielleicht ein bisschen anders drüber. Aber so ganz konnte ich nicht danach nachvollziehen, dass Thorsten Lieberknecht so fröhlich und zufrieden war und gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir wieder richtig viel Sicherheit. Und dachte ich mir so, wirklich, ehrlich? Also, aber ja, auch da bin ich ja auch sehr weit weg. Wie hat dir Leipzig gefallen?
Ich finde, sie haben es gut gespielt, haben Tempo im Spiel gehabt, aber das ist ja auch nichts Neues bei Leipzig. Haben schöne Aktionen gehabt, und der Abschluss war dann aber halt leider oft nicht das, was es hätte sein müssen, wobei du auch schon Schuhen angesprochen hast, der auch, glaube ich, da einen großen Anteil dran hatte, dass es doch nur 2-0 ausgegangen ist. Aber insgesamt hat Leipzig von dem, was ich gesehen habe, schon sehr gute Aktionen gehabt. Mhm.
Elmas hat ja zum ersten Mal von Beginn an gespielt, da war ich sehr gespannt drauf. Jetzt weiß man aber im Nachhinein nicht, wie man es bewerten soll. Er hatte so eine gute Aktion, wo er so zwischen die Ketten gelaufen ist, aber er musste dann in der Halbzeit ausgewechselt werden mit Magen- und Kopfbeschwerden. Deswegen, also auch Marco Rose hat danach gesagt, naja, also wenn er fit gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gespielt, und er hat nicht schlecht gespielt. Und so hat es aber dazu geführt, dass dann Baumgartner reinkam und der hat es ja auch nicht so schlecht gemacht. Ich fand die Aufgabenverteilung zwischen Schlager und Campe noch ganz interessant, weil die ja auch in der Kombination jetzt noch gar nicht so oft auf der Doppel-6 gespielt haben. Kampel war immer der, der den Ball so horizontal verteilt hat, also nicht so wirklich interessant. Und Schlager war derjenige, der die progressiven Pässe gespielt hat. Manchmal abkippend als dritter Aufbau-Innenverteidiger quasi, ganz oft aber auch aus dem Sechserraum tatsächlich, weil da Leipzig wirklich super einfach über die Außenverteidiger immer reinspielen konnte. Was ja auch relativ normal ist. Das 4-4-2, wenn du es flach spielst, dann hast du diese Ecke zwischen der Viererkette und den Zweien vorne. Da hat man ja immer einen sehr guten Winkel, um von außen reinzuspielen. Das haben sie auch sehr, sehr routiniert gemacht. Also man hatte irgendwie so das Gefühl, Leipzig hat einfach schon so oft gegen 4-4-2 gespielt. Die mussten gar nicht so wirklich nachdenken, was sie da machen müssen. Das hat dann alles ganz gut funktioniert.
Ja, ich befürchte leider, dass das Spiel letzte Woche das K.O. war für Darmstadt. Das ist leider die Befürchtung, die ich habe. Ich glaube, da waren ja. Hat gefühlt das erste Mal, dass sie auch wirklich also so haarsträubende Fehler gemacht haben und so verunsichert waren. Also klar, bei Darmstadt ging es nur um den Klassenerhalt. Da war von vornherein klar, dass das eine Riesenaufgabe wird. Ich glaube auch, dass das in Darmstadt kein Drama ist, wenn sie wieder absteigen sollten. Aber ich glaube, dass das letzte Woche dann doch der Nackenschlag war.
Ja, also ich glaube, das Spiel war nicht unwichtig, also vor allem mit dem, was dann neben dem Platz noch passiert ist und wie das jetzt noch aufgearbeitet wurde und wird. Ich glaube aber, dass, also für mich war die eh schon kleine Wahrscheinlichkeit auf den Klassenerhalt noch deutlicher weg, als sich Marvin Melem wieder das Wadenbein gebrochen hat. Weil der ist einfach so wichtig bei Darmstadt und der kam zurück gegen Gladbach, hat gleich wieder auf der 10 super gut gespielt und dann verletzt er sich wieder und ist raus und wird ja sehr wahrscheinlich gar nicht mehr spielen in der Saison, auch wenn es Thorsten Lieberknecht jetzt so noch nicht sagt. Und in einem Team, wo wir ja eh alle vor der Saison gesagt haben, naja, individuell ist man natürlich ganz, ganz vielen Bundesligisten unterlegen, da hilft es halt nicht, wenn der andere Bombenspieler neben Tim Skarke, wenn der verletzt ist. Also das fand ich fast noch ein bisschen schlimmer, aber man muss sagen, Darmstadt immer noch dran, so wie es Thorsten Lieberknecht gesagt hat. Er hat gesagt, es ist ja die Geschichte dieser Saison, dass wir verlieren, aber der unausgesprochene Teil dazu ist, aber dass wir dennoch noch in der Verlosung sind. 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, man spielt jetzt zu Hause gegen Bayern, okay, gut, immerhin könnte man da überraschen, wer weiß das schon, Bayern, wir waren uns ja auch nicht so ganz sicher, wie wenig wackelig die jetzt noch sind, aber dann nach der Länderspielpause 2 Auswärtsspiele in Bochum, in Mainz, dann zu Hause gegen Freiburg und dann spielt man in Köln. Das heißt, man spielt auch noch gegen Rang 16 und Rang 17, zwar beides auswärts, aber vielleicht schadet das Darmstadt gar nicht so sehr, dass man auswärts spielt. Also es ist noch möglich und dann muss nicht nur Thorsten Lieberknecht sagen, er glaubt noch dran, wir gucken es uns an. Leipzig könnte da auch noch eine Rolle spielen. 1 Punkt Rückstand haben sie auf Dortmund nach diesem Spieltag. Spielen jetzt dann zu Hause, nee, auswärts, Entschuldigung, in Köln und dann zu Hause gegen Mainz 05. Also auch Leipzig wird irgendwie im Abstiegskampf mitsprechen, ohne da natürlich direkt involviert zu sein. Und damit haben wir noch 2 Spiele. Und das, mit dem wir jetzt weitermachen wollen, ist das vom Freitagabend. Und vielleicht war aber die beste Nachricht des Tages gar nicht das 2:0 vom VfB gegen Union, sondern das, was ein paar Stunden vorher bekannt wurde, nämlich die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß bis 2027. Damit beendet man mögliche Diskussionen, zahlt dafür aber auch einen Preis, mutmaßlich mit einer Gehaltserhöhung und ziemlich sicher mit einer Abfindung, denn in aller Regel erfüllen Trainer ihre langfristigen Verträge nicht. Das heißt, da hat der VfB, um eben eine Diskussion zu beenden, Geld investiert. Finde ich zumindest bemerkenswert, wenn wir uns erinnern, Stuttgart hat und hatte Geldprobleme, selbst jetzt mit dem neuen Investor. Aber das Zeichen ist natürlich ein positives und im Spiel gegen den 1. FC Union lief es dann auch sehr gut für den VfB. Union startet zwar stark, nutzt aber seine Chancen nicht, während in der 19. Minute Karasor einen Pass von Wagnermann nach vorne mitnimmt, also der Pass kommt vom Flügel, er nimmt ihn nach vorne mit, spielt dann den perfekten Pass wirklich auf Guirassy und der erzielt im 1-gegen-1 mit Renault das 1:0, klar. Ist ja Serhou Guirassy. Mit der Ballmitnahme zeigt auch Karasor, wie viel Platz Union da im Zentrum gelassen hat. In der zweiten Hälfte startet Union dann wieder stark, aber erneut macht der VfB das Tor. Diesmal dann durch Führich in der 65. Minute, der nach einer herausgeklärten Flanke mit Tempo in den Strafraum geht, sich den Ball einmal nach rechts legt und dann zimmert er ihn in den Winkel. Also kaum zu verteidigen, vor allem weil Juranovic da auch noch Mittelstädt mitverteidigen musste, der letztlich gehindert hat, dass er direkt auf Führich gehen konnte. Wunderbares Tor. Und kurz darauf trifft dann Andras Schäfer Wagnermann mit der offenen Sohle streifend am Knie und sieht dafür die rote Karte. Und damit geht dann das Spiel in Überzahl für den VfB zu Ende und ist dann damit spätestens entschieden. Charlotte, wie hat dir denn Stuttgart gefallen? Die ja jetzt mit 53 Punkten einfach an ihre Wundersaison, sie schreiben die Geschichte immer weiter fort.
Ja, absolut. Sie legen immer nach mit 3 Punkten. Letzte Woche in Wolfsburg, diesmal in Berlin bei Union. Also sie, finde ich, haben auch ein gutes Spiel gemacht. Du hast es schon angesprochen mit Carrasor, den fand ich richtig stark, mit Angelo Stiller. Die beiden haben so ein bisschen das Spieltempo halt wieder bestimmt. Stuttgart hat sich so wieder sehr geduldig im Ballbesitz gezeigt.
Wie Leverkusen auch ganz eigentlich, oder?
Ja. Das wurde auch ganz oft immer gesagt bei der Übertragung von den Kommentatoren. Hey, sie sind unglaublich geduldig im Ballbesitz, waren sie auch.
Ich meinte jetzt quasi so, wie wir gerade über Leverkusen gesprochen haben, dass man so gesagt hat, ja, Ballbesitz und Kontrolle und so weiter, aber ein bisschen öfter hättet ihr nochmal das Tempo anziehen können. Oder siehst du es nicht?
Vor allem nach der roten Karte. Also,
ja, das stimmt, ja.
Anstatt dass Stuttgart dann sagt, ja, jetzt legen wir noch nach und gehen die aufs dritte oder vierte, was auch immer, hat es ihnen dann genügt, dieses 2-0, weil sie dachten, ja, passiert nichts. Union hat nicht so viel verändert am System oder ist jetzt auch nicht plötzlich ins Pressing übergegangen. Klar, sind ja auch in Unterzahl, aber lagen natürlich zurück. Also es hat sich nicht viel verändert durch diese rote Karte, außer dass von Union dann wirklich, wirklich gar nichts mehr kam. Also das Spiel war eigentlich durch. Aber Stuttgart hat mir insgesamt gut gefallen. Die haben halt einfach, und das ist so ein bisschen die Geschichte des Spiels, also die haben halt einfach die besseren Spieler einfach. Wenn man sieht, wie Chris Führich dieses Tor macht oder auch Carrasor, also dieser erste Kontakt, bevor er den Steckpass vor dem 1-0 spielt, also damit nimmt er Kedira raus. Und ja, toller Pass. Gehört auch dazu, also ich habe mich auch ein bisschen, je öfter ich das Tor gesehen habe, habe ich mich gefragt, was macht Vogt da eigentlich? Also er stand so völlig frontal zum Spiel und klar, also der Pass ist auch perfekt getimed, aber Guirassy hat dann auch den Platz, den er ja eigentlich gar nicht braucht, macht ein Tor daraus. So ein bisschen individuelle Aktionen, die Stuttgart dann den Sieg gebracht haben, während Union, ja, jetzt kann ich vielleicht zu Union kommen, verbessert spielt auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Wochen, vor allem dem Herbst. Also mittlerweile schaffen sie es immerhin sich Chancen zu erspielen. Sind auch eigentlich gut reingekommen, wie du es gesagt hast. Haben eine gute Chance durch Andras Schäfer, meine ich, in der 16. Minute. Verpassen das aber im Gegensatz zur letzten Saison halt jetzt die Tore zu machen, weil sie kommen immerhin wieder zu Chancen. Aber jetzt auch nicht viele. Und das hat Bielitzer auch vorm Spiel gesagt. Man muss vor allem gegen ein Team wie Stuttgart seine Chancen nutzen. Tun sie das, läuft das Spiel anders auf jeden Fall. Das machen sie eben nicht und das ist so ein bisschen, ich hatte eine interessante Statistik auch irgendwo gelesen, ich weiß es leider nicht mehr wo, dass Union quasi, während sie letzte Saison ja ziemlich überperformt haben mit 12 Toren zu viel, haben sie diesmal fast 10 Tore weniger erzielt, als die Chancen es hergegeben hätten. Und während das ja eher so ein bisschen das Thema bei Stuttgart auch war in der Vergangenheit, waren die super effektiv und haben ihre Chancen genutzt und für die hat es dann gereicht, vor allem nach der roten Karte mit Andras Schäfer, ja, dann einfach es bei diesem 2-0 zu belassen. Und das hat dann auch Union insgesamt den Stecker so ein bisschen gezogen dann.
Also bei FBref sind es 5,3 Tore, die man zu wenig erzielt hat, die man eigentlich mehr hätte erzielen müssen. Aber
Fake News.
Ja gut, und wenn man halt, aber wenn man dann weiß, dass man ja in der letzten Saison immer overperformt hat und in den Saisons davor, wahrscheinlich war es einfach die Differenz, wahrscheinlich war es +5 in der letzten Saison, jetzt -5 und dann bist du bei 10 Unterschied zur letzten Saison. Aber ich finde auch, ich meine, über Union haben wir ja auch vor gar nicht so langer Zeit einen Fokus gemacht, da ging es noch sehr um Bielitzer und was er eben verändert. Ich habe das Gefühl, man hat sich so langsam gefunden. In dem Spiel war es jetzt ein 5-4-1 gegen den Ball, sehr tief. Ich glaube, das ist quasi so das passivste und defensivste System, was Bielitzer spielen lässt. Und eigentlich hat das ja auch ganz gut funktioniert. Die Chancen in der Anfangsphase waren da, auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Ich habe es ja gesagt. Aber solche Fehler, wie eben zum Beispiel vor dem 0-1, das fand ich wirklich krass, weil das war natürlich super von Carazo, aber er nimmt ja einfach nur diesen Ball nach vorne mit und der komplette Zehnerraum ist offen für ihn. Das hat mich gewundert, weil dann brauchst du auch nicht letztlich mit 9 Spielern verteidigen. Plus vor allem 5-4-1 hat ja eigentlich dann die Stärke, dass du je nachdem, wie eng die 4 stehen, hast du halt einen Block von 5 Spielern, die das Zentrum dicht machen und es können eben sogar 7 Spieler sein, je nachdem, wer irgendwie noch mit dabei sind. Und dafür hatte dann Stuttgart schon ganz gute Chancen aus diesem Block kommend. Und ich meine, ich verstehe, das ist auch nicht so ganz einfach, wenn Mittelstädt und Führich, die sind halt so gut aufeinander abgestimmt, dass du eben gar nicht weißt, geht jetzt einer tief und kriegt den Steckpass oder geht eben Führich so, wie er es dann am liebsten eigentlich macht, nach innen. Also du hast da eine Entscheidung zu treffen und da ist es natürlich dann auch logisch, dass du versuchst, die quasi zu doppeln, dass da auf jeden Fall 2 Spieler sind, die sich um die kümmern und nicht einer in Unterzahl das machen muss. Aber irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, es war halt, finde ich, nicht mutig genug. Also erstmal kann man sagen, genau, dass Mittelstädt ständig diese Läufe zieht bis zum Ende. Also hat immer wieder ermöglicht, dass man eben nicht weiß, was tut ihn jetzt Chris Führich oder er kam ja irgendwann raus, wer kam da nochmal vor ihm? Ich glaube, es war
Leveling.
Leveling, ja. Der hatte dann auch immer wieder gute Gelegenheiten, weil Mittelstädt konsequent hinterlaufen hat. Aber genau, Union, man hat halt auch gesehen, wenn sie denn mal im Pressing vorne waren, also in der ersten Halbzeit standen sie ja sehr tief und in der zweiten Halbzeit haben sie sich schon nach vorne auch mal getraut und das dann auch konsequent gepresst teilweise. Da hatte Toussaint dann eine gute Chance. Also das hat schon gezeigt, dass sie damit auch Erfolg haben. Hatten sie ja auch gegen Dortmund teilweise letzte Woche. Nur ziehen sie es halt immer nicht komplett durch. Also das trauen sie sich dann noch nicht. Ist halt auch die Vorgabe des Trainers wahrscheinlich. Aber wie du schon sagst, dafür, dass sie dann oftmals so tief standen, haben sich trotzdem immer wieder Räume zwischen den Ketten so geboten und sie waren immer einen Schritt irgendwie zu weit weg. Und Stuttgart hat es dann ja auch für sich genutzt. Aber ich finde auch vor allem die Chancen in der Anfangsphase resultieren am Ende aus dem Pressing, was sie dann zeitweise gemacht haben. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass man es auch mal versuchen kann, wirklich bewusst zu machen über eine Phase des Spiels. Also es muss ja jetzt nicht die kompletten 90 Minuten sein, das ist ja kaum zu schaffen, vor allem gegen ein Team wie Stuttgart nicht, das ja eigentlich sich gut rauslösen kann.
Ja, wobei eben gegen Stuttgart hat es in dem Spiel vielleicht noch besonders Sinn ergeben, weil ja Anton nicht spielen konnte, der war unter der Woche, war er nicht komplett im Training, deswegen haben sie mit Stenzel und einer Viererkette im Aufbau gespielt, gegen den Ball war es dann wieder die normale Fünferkette und dann musste die aber ja noch umgebaut werden, denn wir hatten hier eine ziemlich schlimme Kopfverletzung, Rouault bricht sich den Kiefer in einer Aktion gegen Gosens, genau, er bekommt die Hüfte von Gosens an den Kopf, geht zu Boden und er deutet auch an, ich habe was am Kiefer und wir wissen jetzt inzwischen, er ist gebrochen.
Ständig, ja.
Und er spielt einfach noch 20 Minuten weiter, also man muss Gott froh sein, dass er nicht noch irgendwie einen Schlag dahin bekommen hat und dann endlich wird er ausgewechselt in der Halbzeit eben und dann kommt Waldemar Anton, aber was ich eben damit sagen wollte vor allem war, es war eine neu formierte Abwehrreihe und ich finde, das hat man in der Anfangsphase nämlich auch gesehen, da waren nämlich auch einige Pässe mit dabei, die gar nicht Stuttgart-like waren. Und das hätte sich vielleicht da mehr Mut hätte sich da vielleicht auch ausgezahlt für Union. So ist es dann, also irgendwie fand ich es dann von beiden ein bisschen enttäuschend, bei natürlich auf komplett unterschiedlichem Niveau. Bei Stuttgart fand ich eben auch, also ich habe es nochmal nachgeguckt, nach der roten Karte 4 Schüsse hatte Stuttgart noch. Also sie haben wirklich eigentlich nichts mehr gemacht nach dieser Karte. Können sie sich natürlich erlauben, sie haben 2-0 geführt, alles klar. Aber sie haben sich auch wieder wenig klare Chancen herausgespielt. Expected Goals waren 0,99 zu 0,91. Kannst du dir erlauben, wenn du Guirassy und Führich hast, weil die machen auch aus 0,03 Expected Goals Chancen, machen sie dann halt ein Tor. Aber ich finde schon, dass das so ein bisschen fehlt, so diese Wucht, die Stuttgart in der Hinrunde manchmal hatte. Und bei Union ist es eben auch klar, man war dann irgendwann in Unterzahl, dann wird es extrem schwierig gegen ein so ballbesitzsicheres Stuttgart. Über 1000 Ballkontakte hatte Stuttgart. Aber genau wie du sagst, diese Phasen, in denen man Chancen hat, haben ja eigentlich gezeigt, Mensch, hier läge vielleicht für euch was, selbst wenn es gerade schwierig ist für euch, selbst dran zu glauben und es auszuführen und so weiter und so fort. Und deswegen, deswegen war ein gut anzusehendes Freitagsspiel, schöner Auftakt in den Spieltag, aber irgendwie hatte ich danach das Gefühl, also beide müssten jetzt eigentlich in ihrem Hausaufgabenheft ein paar Sachen drinstehen haben.
Vor allem auch, weil Union natürlich schon zu Chancen kam, aber jetzt besonders vorbereitet oder herausgespielt war es jetzt nicht. Also ja, sie hatten, wenn sie nach vorne gespielt haben, sie ja immer diesen tiefen Pass, meist auf Volland sogar, der dann klatschen lässt auf Juranovic, das war ganz oft, und dann kommt der lange Ball hinter die Kette. Aber dann hattest du mit Vertessen vorne jemanden, der nur selten dann auch den Ball festmachen konnte. Also dem ist das so ein bisschen abgegangen mit der Körperlichkeit. Später war es gegen Waldemar Anton sowieso noch mal schwieriger. Der hat sich auch ja nach seiner Einwechslung direkt mal schön in der Grätsche eingetragen. Also der hat da schon eine große Präsenz. Aber Union, das ist halt wirklich dann zu eindimensional. Oder das war jetzt auch oft Thema in den Wochen davor, dass sie sich dann, ja, dass Volland zu viele Wege in die eigene Hälfte machen muss und sich die Bälle teilweise da abholt und dann der Weg natürlich zu weit ist, um vorne dann wieder die Box zu besetzen. Da ist es eben, es war ein bisschen besser, fand ich, aber genau mit Vertessen war es jetzt dann halt auch vielleicht der Falsche für diese Spielidee. Vorne, Hollerbach hat es jetzt auch nicht so viel besser gemacht nach seiner Einwechslung, aber dahingehend hat Union auf jeden Fall noch Nachholbedarf, sich irgendwie andere Wege zu suchen, nach vorne zu spielen. Und was auch noch dazu gehört, ist natürlich auch, dass sie oft einfach mit einer anderen Startelf spielen. Jetzt ist Andras Schäfer wieder gesperrt, der eigentlich schon jemand ist, der ganz wichtig ist im Offensivspiel. Der fehlt jetzt wieder. Das ist auch irgendwie ein Negativrekord, den Union da hat mit den ganzen Platzverweisen und führt halt dazu, dass sie einfach auch nicht so eingespielt sind. Also sie haben sich mehr gefunden mittlerweile, zumindest, dass sie stabiler in der Defensive stehen. Aber in der Offensive ist es dann doch nicht eingespielt genug. Und ja, das gehört auch dazu, das darf, also ob man denen da jetzt eine rote Karte geben muss oder nicht, ist im Endeffekt egal, er muss da auch nicht so hingehen. Also.
Genau, also er streift den mit offener Sohle an der Kniescheibe und dann ist wahrscheinlich so der Unterschied. Nenad Bjelica hat auch gesagt, er streift ihn nur, dann kann man gelb geben. Ich finde, er trifft ihn schon, er nimmt es in Kauf.
Live sah es auch viel schlimmer aus. Ich finde, in der Wiederholung war es dann so ein bisschen, wurde es so ein bisschen verharmlost, aber er geht da schon voll hin. Also muss man einfach nicht machen.
Ja. Genau, und wahrscheinlich ist natürlich jetzt Mutmaßung, aber auch in Gleichzahl. So komplett anders hätte sich dieses Spiel wahrscheinlich nicht entwickelt, so wie beide vorher gespielt haben.
Ja.
Also Stuttgart damit jetzt weiter. 7 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und unglaubliche 20 Punkte Vorsprung auf den 7. Tabellenplatz, der ja je nachdem, wie der DFB-Pokal verläuft, ja sogar auch noch reichen würde für Europa. Also Stuttgart schwebt natürlich auf sämtlichen Wolken, die es da so gibt, im Ländle und wird auf einer dieser Wolke dann den kurzen Weg nach Hoffenheim schweben. Da ist nämlich das nächste Auswärtsspiel für den VfB. Und der erste FC Union, der eben zu diesem 25-Punkte-Block gehört, Wolfsburg, Union, Bochum haben 25 Punkte, haben damit 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Union wird jetzt dann gegen Werder Bremen zu Hause spielen. Und die alle drei sind Gott froh, dass die dahinter nicht punkten, aber das wiederholen wir auch Woche für Woche für Woche. Anscheinend ist das jetzt einfach so, das Rennen im Tabellenkeller, das dann kein wirkliches Rennen ist. Bleibt noch ein Spiel, das vielleicht kein wirkliches Spiel war. Nee, das wäre ein bisschen zu gemein. Aber nach dem Spiel hat Frank Schmidt über das Spiel zwischen den FC Augsburg und dem ersten FC Heidenheim gesagt, das war kein gutes Bundesligaspiel, aber es war das, was man erwarten konnte. Das fand ich sehr, sehr treffend. Er hat es allerdings noch weiter ausgeführt, denn er meinte damit vor allem die Art und Weise, wie gespielt wurde. Also viele lange Bälle, viel Kampf um zweite Bälle, das habe man erwartet und eben auch bekommen. Und vielleicht ist es deswegen dann auch kein Zufall, dass das einzige Tor des Tages nach einem Eckball fällt, und zwar für Augsburg. Man höre und staune nicht, Heidenheim hat das Eckballtor gemacht. Raube Leo kommt am zweiten Pfosten zu einem Volleyschuss, den er auch super platziert, in der 19. Minute schon. Steht es dann 1-0 für den FC Augsburg und so arg viel mehr passiert dann eigentlich nicht. Und deswegen gewinnt Augsburg und hat plötzlich Ambitionen auf Europa. Man rutscht auf Tabellenplatz 9 hoch, 32 Punkte und ist damit eben einen Punkt hinter dem ominösen Rang 7, der ja reichen könnte. Deswegen passt sehr gut, dass wir am Mittwochmittag auf den FC Augsburg noch genauer blicken werden mit Florian Eisele von der Augsburger Allgemeinen. Mirjam, es war kein Leckerbissen, dieses Spiel. Du hast auch schon so ein bisschen gelacht bei meiner Einleitung. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich war besonders gespannt auf Augsburg, weil ich die jetzt länger nicht gesehen hatte und ja, die eigentlich einen ganz guten Lauf haben zurzeit. Und muss sagen, also erstmal zu Heidenheim, die haben versucht, das zu machen, was ich von ihnen erwartet habe tatsächlich, lange Bälle und gucken, was geht. Spoiler damit haben sie in der 10. Minute auch. Ja, Entschuldigung. Wie ist es immer so schön? Hier habt ihr es zuerst gehört. Heidenheim spielt mit langen Bällen. Ja. Genau, also da haben sie in der 10. Minute auch eine gute Chance gehabt durch Jan-Niklas Beste. Da haben sie auch wieder nach einem Ballgewinn schnell umgeschaltet und Augsburg dann dementsprechend unsortiert erwischt. Den hält Dahm dann tatsächlich auch sehr gut, weil der noch abgefälscht war. Also der war gar nicht so einfach und Dahm hält den aber noch. Spielt auch zu null. Also Glückwunsch auch dazu.
Zweites zu null in Folge jetzt für ihn.
Genau, jetzt hat er einen Lauf gestartet. Also, aber ich finde, man hat, also erstmal das 1-0 ist verdient, finde ich. Also Augsburg war gut eingestellt auf Heidenheim, hat diese langen Bälle oder diese schnellen Umschaltmomente nicht zugelassen oder möglichst nicht zugelassen, hat immer sofort Druck gemacht, sodass die langen Bälle möglichst gar nicht gespielt wurden. Und wenn, dann wurde direkt auf den Passempfänger Druck gemacht, im Zweifel auch das Foul mitgenommen. Wobei ich das aber auch nicht, also ich finde, es war kein besonders unfaires Spiel. Es war ein hartes Spiel, es war ein umkämpftes Spiel. Mhm. Die Zweikämpfe wurden konsequent geführt, aber ich finde nicht, dass man da jetzt irgendwie sagen konnte, es waren ständig bösartige Fouls dabei oder sonst was. Und ich finde, dass der größte Unterschied eigentlich tatsächlich war die Qualität am Ball, auch wenn das nicht dazu passt, dass das einzige Tor danach der Ecke fällt. Aber du hast eben gerade gesehen, dass mit so Leuten wie, gerade mit Ruben Vargas zum Beispiel, der, wie ich finde, ein extrem gutes Spiel gemacht hat, bei Augsburg eben mehr Qualität am Boden, sage ich mal, da ist. Also klar, Heidenheim hat sein Spiel gefunden mit den langen Bällen und den schnellen Umschaltmomenten. Wenn es zum Erfolg führt, ist es ja auch völlig legitim, so zu spielen. Ob das immer das Schönste ist, ist die andere Frage. Aber klar, am Ende, wenn es funktioniert und du mit der Geschichte, die Heidenheim hat, nichts, also fast nichts mit dem Abstieg zu tun hast, dann hast du definitiv was richtig gemacht über die Saison hinweg. Augsburg, finde ich, aber hat den schöneren Fußball gespielt, auch wenn es jetzt da auch kein Leckerbissen war. Es war insgesamt jetzt kein fußballerisches Feuerwerk. Nichtsdestotrotz ist von Augsburg da ein bisschen mehr gekommen, gerade weil auch mal über die Mittelfeldlinie flach gespielt wurde. Ich habe so das Gefühl, dass das bei Heidenheim gar nicht probiert wurde. Da wird eigentlich direkt aus der Verteidigung oder derjenige, der sich den Ball erobert, wird der Ball möglichst schnell irgendwie zu einem der Vorderen geschlagen. Das finde ich bei Augsburg nicht. Da wird auch mal flach der Mittelfeldspieler mit eingebunden. Und deswegen finde ich, dass der Sieg für Augsburg durchaus in Ordnung geht, gerade weil sie auch so gut auf Heidenheim da eingestellt waren. Und was die Ecke angeht, muss man auch sagen, dass Pieringer da schlecht verteidigt hat. Also er verliert sein Gegenspieler komplett aus den Augen, guckt eigentlich nur auf den Ball und sein Gegenspieler läuft ihm einfach komplett weg und steht dann eigentlich komplett blank. Das darf dir eigentlich so auch nicht passieren, aber da würde ich jetzt auch mal wieder die These in den Raum stellen, dass man merkt, dass er halt eigentlich Stürmer ist. Das so verteidigt, das glaube ich ein Verteidiger eher nicht.
Ja, ich glaube, da sind wir einer heißen Sache auf der Spur. Den Gedanken hatte ich auch. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, was dieses Spiel angeht. Also ich fand, Heidenheim hat schon nicht nur hochgespielt. Sie hatten schon auch flache Pässe, aber es waren halt viele, also es war halt alles sehr vertikal. Und Augsburg war halt extrem gut darauf vorbereitet. Ich glaube, das war tatsächlich der Unterschied. Heidenheim hat es deswegen eben bis auf einzelne Szenen, und da war die beste Chance, die hast du ja schon angesprochen, die größte Chance, dann eben nicht geschafft, irgendwie sich Chancen herauszuspielen. Das ist aber beiden nicht gelungen. Also wir sprechen jetzt über ein Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind 13 Schüsse insgesamt abgegeben worden. 7 von Augsburg und 6 von Heidenheim. Das heißt, ich fand, es war eigentlich eher ein 0-0-Spiel. Und einer hat halt zufällig ein Tor gemacht. Und das war halt in dem Fall Augsburg. Aber ich glaube eben, die Defensiven waren sehr gut aufeinander eingestellt. Ich fand auch, dass Vargas der auffallendste Augsburger war, weil der auch inzwischen, also mir, ich hätte nicht gedacht, dass der mir auf der Zehnerposition so gut gefällt. Aber er gefällt mir auch deswegen so gut, weil er gar nicht immer nur da zu finden ist, sondern er geht ja dann immer mal wieder auch auf den Flügel, gerne eben auch raus auf den linken Flügel, wahrscheinlich so alte Verbundenheit zu seiner alten Position, aber das macht es halt auch nicht so ganz einfach für Heidenheim, weil sie hatten halt dann immer mal wieder so 2-gegen-2 Situationen auf dem Flügel und da muss halt dann einfach das Verteidigen genau sitzen, damit du das hinbekommst und die Angreifer haben immer einen Vorteil, weil sie den Raum hinter dir bespielen können und manchmal ist da Augsburg auch reingekommen, aber dann wurde es halt dann ja, also dann die Chancen, die dann daraus entstanden, waren keine großen. Also das muss man schon sagen. Ich fand sehr interessant den Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was du auch so angesprochen hast, mit eben, sie waren besser am Ball als Heidenheim, hatten eine höhere Qualität. Die Passquoten im Angriffsdrittel, die waren wirklich krass. Augsburg 61%, das ist schon nicht überragend, aber im Angriffsdrittel kann das gegen tiefstehende Gegner auch sehr leicht passieren. Heidenheim 39%. Und da siehst du eben, okay, da hat halt Augsburg wieder und wieder und wieder die Bälle zurückgewonnen, hatten ja auch deswegen viel mehr Ballbesitz. Die haben ihre Kontrolle quasi daraus durchgeholt, dass sie quasi spätestens im eigenen Defensivdrittel den Ball wieder bekommen haben von Heidenheim oder ihn sich geholt haben. Und dann ging es halt wieder von vorne los und dann hattest du unheimlich viele Unterbrechungen. 34 Fouls waren es, glaube ich, am Schluss. 20 für Heidenheim, 14 für Augsburg. Ich habe vereinzelt gelesen, dass sich Heidenheim-Fans darüber geärgert haben, dass da Frank Willenborg ein bisschen häufiger bei Heidenheim gepfiffen hat. Ehrlich gesagt fand ich, ging so, also waren halt auch alles Fouls. Ich fand, dass Augsburg es ein bisschen cleverer, ehrlich gesagt, oft gemacht hat. Die haben oft nur so ein bisschen geschubst und sich dann den Ball geholt und naja. Aber deswegen, ich fand, es war ein 0-0-Spiel, aber es passt halt auch zum Augsburger Lauf, dass sie das gewinnen. Und eigentlich waren beide Defensiven eigentlich so die Helden des Spiels. Und ja, ich glaube, so arg viel mehr kann ich mir gar nicht mehr dazu sagen. Ich habe noch ein paar lustige Statistiken, die sind alle grauenerregend. Aber ich weiß nicht, was du noch.
Ja, ich habe mir auch nur am Ende aufgeschrieben, intensives Spiel. Also war von beiden Mannschaften wirklich intensiv geführt. Wenig Torchancen. viele Fouls, wobei ich da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich fand das keine schlimmen Fouls. Mhm. Klar, es war halt, dadurch, dass es so intensiv geführt war, komme ich halt mal einen Schritt zu spät oder sonst was. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass es von einer Mannschaft irgendwie extremer war als von der anderen oder dass da unfair gepfiffen wurde. Ich fand, das war von beiden Mannschaften ähnlich geführt. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, je länger das Spiel halt gedauert hat, umso umkämpfter wurde es. Also wenn man dann merkt, heute geht übers Spielerische nichts, ich muss mich noch mehr reinhauen, genauso hat es dann auch gewirkt. Und es stand halt auch nur 1-0. Das heißt, es war für beide irgendwie noch was drin, beziehungsweise für Augsburg galt es was zu verteidigen und Heidenheim war halt dran. Und dann hat man gemerkt, dass irgendwie doch immer noch mal und hier noch mal. Und dann wurde es immer noch ein bisschen umkämpfter mit der Zeit. Aber ich bleibe trotzdem dabei, für mich geht der Sieg für Augsburg in Ordnung. Es hätte auch ein 0-0 sein können, ja, aber ich finde, Augsburg hat ein bisschen mehr getan und dementsprechend fand ich das okay und war vielleicht den Ticken besser eingestellt auf Heidenheim. Heidenheim kam dann damit nicht zurecht, dass das, wie sie sonst spielen, nicht so gut funktioniert hat gegen gut eingestellte Augsburger. Und dann geht es so in Ordnung mit einem 1-0. Es war jetzt auch kein Spiel, das Augsburg irgendwie 2-0 oder 3-0 hätte holen müssen, aber mit so einem 1-0, finde ich, geht es absolut in Ordnung.
Ja, stimmt, hast schon recht. Heidenheim hatte noch 80 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Auch da haben sie mir den Ballbesitz hergeschenkt. Ja, da hast du schon recht. Und Kevin Müller musste ja unmittelbar vor dem 0-1, hat er ja auch schon stark pariert. Also wir hatten so 2-3 sehr gute Paraden. Einmal die von Finn Dahmen, die du vorhin angesprochen hast. Dann die von Müller. Direkt danach fällt dann aber halt das 0-1, wo man sich auch denkt, okay, danke für nichts, liebe Abwehr. Und dafür habe ich jetzt hier dieses Fast-Eigentor von Mainka noch verhindert. Aber gut, interessant noch, dass Heidenheim nur 112 Kilometer gelaufen ist. Das ist bei Heidenheim wirklich erwähnenswert. Aber ich glaube, die wurden eben von Augsburg fast so ein bisschen paralysiert. Dadurch, dass eben die zweiten Bälle so oft bei Augsburg waren, dass eben das mit den langen Pässen so schlecht funktioniert hat, gab es ja auch keinen Raum, mit dem Heidenheim hätte reinlaufen können, weil sie mussten ja dann immer gleich wieder zurückfallen. So erkläre ich mir das. Naja, machen wir es nicht größer, dieses Spiel, als es ist. Über Augsburg sprechen wir ja dann gesondert nochmal am Mittwoch. Die Augsburger eben jetzt einen Punkt hinter Rang 7, wie vorhin schon angesprochen, spielen jetzt dann in Wolfsburg, bevor es dann nach der Länderspielpause weitergeht, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Augsburg hat jetzt zum dritten Mal in Folge gewonnen. Das gab es in dieser Saison noch nie und auch sonst in der Augsburg-Geschichte, zumindest in der jüngeren Geschichte, noch gar nicht so häufig. Und der erste FC Heidenheim hat den Luxus, dass man eben schon 28 Punkte hat und dass es deswegen nicht ganz so schmerzt, dass man jetzt nach dem 1-2 gegen Eintracht Frankfurt jetzt auch eben in Augsburg verloren hat. Man spielt als nächstes zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. 28 Punkte sind es, damit 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also auch nichts passiert bei Heidenheim und das hast du auch beiden Trainern, hast man das angemerkt, dass es für beide ein, ja, es war halt ein Bundesligaspiel, aber beide haben gerade eine komfortable Situation, deswegen konnten sie über manche Dinge, die vielleicht nicht so funktioniert haben, recht entspannt hinwegsehen und dann wollen wir das an der Stelle auch tun. denn wir haben ja sowieso nur noch die Spieltags-Awards auf unseren Zettel. Wir wollen jetzt unseren MVP des Spieltags, unseren Unsung Hero des Spieltags und unseren Moment des Spieltags küren. Ich bin sehr gespannt, für was ihr euch entschieden habt, gerade beim MVP. Miriam hat es ja vorhin auch schon gesagt, da gab es sehr, sehr viele Kandidaten. Charlotte, du darfst mal beginnen. Wer ist denn dein MVP des Spieltags?
Ja, also ich würde eigentlich sagen Karasor. Aber wenn ich jetzt natürlich, ich habe das Spiel Bayern Mainz auch nicht komplett gesehen. Aber ich könnte verstehen, wenn sich da auch andere Namen auftun. Aber da ich es nicht gesehen habe und mir sonst Karasor am besten gefallen hat, den fand ich schon richtig gut. Mhm. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Toller Spieler. Und ja, deswegen würde ich mich für ihn entscheiden.
Ja, wenn es da nur die Themen neben dem Platz nicht gäbe, aber es stimmt, sportlich, super Leiste, 95% Passquote und hatte auch, glaube ich, die zweitmeisten Pässe aller Spieler auf dem Feld, hatte ich mir in meinem Dokument noch aufgeschrieben. Also Karasor nicht nur vor diesem 1:0 eine sehr, sehr gute Partie gemacht. 94 Pässe mit 95%iger Passquote, also den hat Union nicht gepresst bekommen, um das mal so zu sagen, weil er eben auch schwer zu pressen ist. Miriam, wer ist dein MVP?
Ich nehme auch keinen Bayern-Spieler. Ich bleibe bei dem vorhin auch schon gelobten Mario Götze. Mhm. Oh, ja, weil ich finde, dass er ein überragendes Spiel gemacht hat, immer präsent war. Du hast vorhin gesagt, er taucht überall auf. Genauso war es. Er hat sich immer irgendwie in die Räume, in den Räumen gezeigt und war anspielbar, hat überragende Pässe gespielt, wie das eine Tor, das er vorbereitet hat, dann auch noch selbst mit dem Tor belohnt. Also fand ich definitiv wert, ihn als MVP zu krönen.
Sehr, sehr schön. Ja, und ich habe da noch heute drüber nachgedacht. Man hat doch damals, als er zu Frankfurt gewechselt ist, sich noch gedacht, Mensch, hoffentlich bleibt er mal fit. Man würde den so gern jetzt mal wieder dauerhaft spielen sehen. Und jetzt ist eigentlich genau das passiert. Und man vergisst es aber dann fast so ein bisschen wieder, es wertzuschätzen, weil er natürlich auch öfter auf der Sechserposition so gespielt hat, was nicht so ganz seine ist, finde ich zumindest. Aber ja, also richtig, richtig.
Aber seine Spielweise hat sich auch verändert. Mhm. Also diese krassen Dribblings und so sieht man ja seltener von ihm, die er früher zu Dortmunder Zeiten und so hatte. Aber er hat einfach ein sehr gutes Spielverständnis, finde ich. Das sieht man daran, welche Räume er einfach selbst nutzt, um selbst reinzulaufen und sich anzubieten. Und natürlich auch immer noch die Technik, um diese Dribbälle daneben zu spielen.
Das finde ich halt. Also, und das finde ich, sagt ehrlicherweise auch ein bisschen was über die Bundesliga aus, dass du Mario Götze, seine feine Technik, die halt auch wirklich oberstes Regal ist, aber trotzdem siehst du es eigentlich in fast jedem Spiel, dass es ein Unterschied ist zu einigen anderen auf dem Feld. Das ist schon interessant. Also, ich habe zuletzt mal ein bisschen spanischen Fußball geguckt und da hatte ich das Gefühl, technisches Grundniveau ist einfach ein bisschen höher. Aber gut, war auch eine kleine Stichprobe. Gut, dann kann ich jetzt einen Bayern-Spieler nehmen. Hurra, ich nehme Leon Goretzka, denn über den wurde so wenig gesprochen. Ich fand sowohl gegen Lazio, klar, spielt jetzt nicht so die Rolle, aber auch gegen Mainz 05 hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Und die Diskussionen, die rund um Bayern geführt werden, die werden ein bisschen komplizierter, wenn so jemand wie Goretzka, den ganz viele Medien dann schon weggeschrieben haben von Bayern, wenn der auf einmal gar keine so schlechte Rolle spielt. Ja, bin ich gespannt und deswegen mein MVP dieses Spieltags. Ich finde, der war sogar noch ein bisschen wichtiger als Harry Kane, denn andere hätten an diesem Nachmittag wahrscheinlich auch getroffen. So, jetzt wollen wir aber die Helden besingen, die bisher unbesungen geblieben sind. Charlotte, wen willst du da ins Rampenlicht rücken?
Ist tatsächlich kein Spieler, sondern Patrick Ittrich und dann doch jemand beim Bayern-Spiel. Du hast es eingangs schon gesagt mit Giyabogi, aber wenn man von Hero spricht, dann wohl in dem Moment. Ich meine, Giyabogi hat ja anscheinend seine Zunge sogar verschluckt und Ittrich hat da so schnell reagiert und ihm quasi das Leben gerettet. Also würde ich den hier nennen.
Ja, das war eine erschreckende Szene. Also da sind Giyabogi und Kassi sind zusammengeprallt. Giyabogi fiel ins Knie von Kassi rein. Und Ittrich geht zuerst, er unterbricht das Spiel, das hat er gleich gesehen, Kopfverletzung, hat auch den Angriff der Bayern unterbrochen, mochten die im Stadion gar nicht, haben aber dann auch gleich gecheckt, er geht zu Kassi und sieht dann, oh Gott, der Giyabogi, der rührt sich gar nicht, ist sofort zu ihm hin, hat ihn in die Seitenlage, hat sich um die Zunge gekümmert und Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ich war auch sehr froh, dass man dann gleich gesehen hat, dass Giyabogi, der noch bewusstlos da lag, dann sehr schnell seine Hände gehoben hat, also dann war er wieder bei Bewusstsein, dann dachte man, also das war wirklich gut, dass das gut ausgegangen ist. Und das hat dann auch das Stadion gemerkt. Das war, ja, gute Nominierung. Das war wirklich eine heikle Situation und sowas gehört leider auch zum Fußball dazu. Da haben aber auch alle gut reagiert. Da sind auch gleich Bayern-Spieler hin und so weiter. Also ja, sehr gute Nominierung. Miri, was ist dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Ich hatte mir Patrick Ittrich tatsächlich auch mitnotiert beim Moment des Spieltags, weil ich überlegt hatte, ihn da zu nehmen. Aber dann muss ich das nicht machen. Dann hast du ihn da schon genommen. Ich möchte einmal da, bevor ich zu meinem Unsung Hero komme, noch kurz ergänzen, dass ich da auch die Physios von Mainz 05 einmal kurz loben muss. Weil wenn man gesehen hat, dass Giavogi eigentlich so gestikuliert hat, nee, das geht schon, ich kann wieder spielen, ich will weiterspielen. Und dass das, was ich jetzt schon häufiger auch mal gesagt habe, auch schon unter anderem im Gespräch mit dir, Max, da ich gesagt habe, manchmal muss man die Spieler dann vielleicht mal vor sich selbst schützen, finde ich das sehr gut, dass gesagt wurde, nee, du bleibst schön draußen, auch wenn du der Meinung bist, du könntest weiterspielen. Das finde ich sehr gut in dem Zusammenhang. Mein Unsung Hero ist Christian Jakic. Ich finde, dass der ein sehr gutes Spiel gemacht hat bei Augsburg im Mittelfeld. Die zweiten Bälle dann oft auch mit erobert hat, beziehungsweise eben auch hauptsächlich dafür zuständig war, dass diese langen Bälle von Heidenheim nicht funktioniert haben. Und auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, was der Unterschied zu Heidenheim dann war, dass eben auch mal ein Mittelfeldspieler flach angespielt werden konnte und auch mit dem Ball dann was anfangen konnte. Das war in weiten Teilen Christian Jakic und deswegen, klar, er ist nicht ganz so auffällig wie zum Beispiel Ruben Vargas, weil er nicht einfach ganz so die technische Qualität hat, aber auch natürlich auf einer anderen Position spielt, wo das vielleicht auch nicht ganz so gefragt ist, diese offensiven Qualitäten. Aber ich finde, dass er ein wirklich gutes Spiel gemacht hat und wichtig war für den Augsburger Sieg.
Sehr, sehr gute Wahl, finde ich. Dann schicke ich noch Kevin Stöger ins Rennen. Ich habe ihn vorhin schon ein bisschen besungen, aber trotzdem ist es ja oft so, dass bei den unterlegenen Teams nicht mehr so wirklich drauf geguckt wird, wer hat ein gutes Spiel gemacht. Und Stöger hat echt die Offensive von Bochum auf seinen Schultern getragen. Und ich finde das auch ganz interessant, dass er das inzwischen jetzt manchmal auch aus so einer Sechserposition heraus macht. Vielleicht deswegen, weil Gegner das ja auch verstanden haben, wie wichtig er ist und ihn deswegen im Angriffsdrittel dann enger in eine Art Manndeckung nehmen oder zumindest sehr, sehr aufmerksam auf ihn blicken. Deswegen muss er sich, glaube ich, manchmal tiefer fallen lassen oder hat das Gefühl, er müsse das tun. Und er schlägt aber einfach immer noch die besten Pässe bei Bochum und hat eben immer das komplette Feld vor Augen. Also ich glaube, du kannst Kevin Stöger nachts um drei wecken, kannst ihn fragen, wo ist Asano? Und dann sagt er dir die Adresse und an welcher Seite des Bettes er gerade liegt, ob er gerade am Fenster liegt oder zur Tür, weil er einfach so guten Rundumblick hat. Das hat mir sehr gut gefallen im Spiel gegen Freiburg. So, und jetzt noch unsere Momente des Spieltags. Charlotte, was magst du da nominieren?
Auch über Ittrich nachgedacht natürlich, aber, und es ist jetzt komisch, aber es ist schon wieder im Bayern-Spiel, aber auch, weil ich mich einfach darüber freue, dass Serge Gnabry wieder fit ist und dieses Hackentor gemacht hat nach toller Vorarbeit. Genau, auch wenn ich es nur in der Zusammenfassung gesehen habe, freue ich mich einfach, dass der jetzt wieder spielt und hoffentlich mal länger fit bleibt und dann hat Bayern da auch noch eine sehr gute Option.
Ach Gott sei Dank, die armen Bayern, dann haben sie da wieder eine Option.
Die armen.
Da ist dir völlig zu Recht ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja, aber ja, ruhig schlafen.
Ja, sehr, sehr gut. Finde ich sehr schön. Miriam, was ist dein Moment des Spieltags?
Ich bleibe mir da ausnahmsweise mal nicht treu. Normalerweise sind es bei mir immer irgendwelche sportlichen Momente, aber ich fand jetzt an dem Spieltag irgendwie nichts Großartiges, was mich total geflasht hat, ehrlicherweise. Deswegen gehe ich zur Social Media Abteilung vom FSV 105, die beim 7:1 gepostet hat, so musste sich Brasilien fühlen. Da dachte ich, wenn man wenigstens in dem Moment noch Humor hat, finde ich das schon sehr sympathisch. Und da mich das an dem Spieltag mal zum Lachen gebracht hat, als ich das gesehen habe, dachte ich, nehme ich doch das mal als Moment des Spieltags.
Sie haben auch, glaube ich, beim 1:4 getwittert, ich kann diese Musik nicht mehr hören. Und auch das ist richtig. Ich meine, wir alle kennen die Tormusiken in diesen Stadien und wir alle wissen ja, wie das als Fan ist, wenn du irgendwo stehst und da läuft zum fünften Mal döp, döp, döp oder irgend so ein Kram und du denkst dir so, das kann jetzt nicht wahr sein oder hör auf mit deinem Ramelam Ding Dong, liegen hier 0:4 zurück. Ja, sehr schön. Werde ich verlinken, diesen Tweet. Und ich habe jetzt indirekt gerade schon die Brücke zu meinem Moment gebaut, war gar nicht geplant. Ich wollte nämlich tatsächlich einen aus dem Spiel Gladbach gegen Köln nehmen und das ist tatsächlich die Reaktion des Stadions nach dem 3:2 von Robin Hack. wo eben auch auf der Gegengerade wirklich große Teile der Gegengerade am Hüpfen waren und wer nicht hüpft, der ist ein Kölner und so weiter gesungen haben. Und diese Stimmung war so schön. Es war auch schön, weil es eine friedliche Stimmung war. Nicht alles war friedlich. Es gab in der Nacht vor dem Spiel, vor dem Stadion wohl irgendwie ein Aufeinandertreffen von Gladbach und Köln-Fans. Nähere Infos dazu habe ich aber jetzt nicht, deswegen kann ich es auch nicht einordnen. Aber das fand ich richtig schön und das war auch sowas, das gibt's halt in dieser krassen Art und Weise nicht immer beim Fußball, in Deutschland noch häufiger als in anderen Ligen. Und das war einfach schön. Dieses Spiel gedreht und ich meine, mir ist es ja egal, wer da gewinnt, ich bin da neutral. Und dann siehst du auf der Gegengerade irgendwelche Opas und Omis hüpfen und denkst dir so, ach, schön, das ist halt auch Fußball. Deswegen gucken wir uns das Ganze doch an. Ja, ihr zwei, danke euch. Das hat große, große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Schöne, knackige Sendung haben wir hingekriegt. Passiert nicht immer im Rasenfunk. Ganz, ganz herzlichen Dank an Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke, dass du, nachdem du noch bei St. Pauli warst, hier auch noch, hast du jetzt auch einen langen Sonntag hinter dir, was?
Ja, aber gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, war sehr schön, dich hier zu haben und auch ebenfalls genauso schön, Miriam Scheel hier zu haben. Sorry, dass das mit den zwei Spielen nicht geklappt hat, aber was du doch alles zu den Spielen sagen konntest, das war, wahrscheinlich wäre es den Hörerinnen und Hörern nicht mal aufgefallen, wenn wir es nicht offengelegt hätten. Also danke, liebe Miriam, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Jederzeit wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen, weil ich nämlich in der letzten Analysesendung die Podcast-Empfehlung vergessen habe. Nämlich zum einen bei Mittags bei Henning gab es in der Folge Durchbrechen mit Emil. Emil ist eine Person, die eine Transition durchgemacht hat. Wenn euch dieses Thema interessiert, ich fand es ultra interessant, das zu hören und eben auch, welche Rolle Fußball dabei gespielt hat und wie wichtig der Fußball auch als Bezugspunkt war. Also Mittags bei Henning, Durchbrechen mit Emil. Und dann gibt es noch den Sport Inside Podcast. Die haben eine Sendung zu Diskriminierung im Fußballstadion gemacht. Und zwar, weil es viel zu wenige Plätze für RollstuhlfahrerInnen gibt in den Bundesliga-Stadien. Das Groteske ist, für die EM werden ein paar neue aufgebaut, die werden danach wieder zurückgebaut, aus verschiedenen Gründen. Das ist der Zustand in Deutschland. Hört es euch an und hört auch sehr gerne weiter den Rasenfunk. Unterstützt uns gerne finanziell, wenn ihr mögt, und bleibt vor allem gesund. Bis nächste Woche oder in der nächsten Sendung. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.